wenn ich jetzt angehalten werde mit dem Auto, wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich behandelt werden will. Aber mein Wunsch wäre es jetzt tatsächlich, dass ich einfach wie jeder andere behandelt werde. Ja, aber es ist eine theoretische...
Ach, du bist über die rote Ampel gefahren und denkst, scheiße, ist eine rote Ampel.
Ja, dann bin ich dafür verantwortlich.
Dann geht dir das Blaue
nicht. Nein, du bist für alles in deinem Leben verantwortlich.
Ja, fertig
aus. Da gibt's kein Links, da gibt's kein Rechts. Du bist für die Ergebnisse verantwortlich.
Mein Lieben, ich bin Ben und heute habe ich einen besonders ungewöhnlichen Gast für euch. Und zwar war der bei der Polizei in einer der höchsten Führungsstufen und gleichzeitig Professional Wrestler. Also jemand, der in so einem Showkampfformat, so WWF kennt man aus Amerika, echte Kämpfe oder Schaukämpfe bestritten hat. Dann hat er seinen Polizeijob gekündigt, was sich nur ganz, ganz wenige Polizisten trauen oder jemals trauen würden, um was völlig anderes zu machen. Viel Spaß in der heutigen Folge Ungeskriptet mit Axel. So, aus deinem Alltag als Polizist, was gibt es denn in Deutschland eigentlich für Verbrechen? Also es gibt die polizeiliche Kriminalstatistik, da stehen Sachen drin, die könnte man lesen, aber mit was beschäftigt man sich so auf so einer Wache? Du hast gesagt, 60 Leute ungefähr, die für dich gearbeitet haben, beziehungsweise die du, deren Chef du warst. Was sind da für Fälle? Es gibt ja nicht jeden Tag einen Mord, aber ab und zu gibt es halt schon mal einen Mord. Und was sind übliche Fälle auf so einem Revier?
Ja, also wir müssen mal kurz so unterscheiden. Ich war in Stellvertretung mal Leiter von einem Polizeirevier. Da waren es quasi 60 Mitarbeiter. Es war aber eher so ein mittelgroßes Polizeirevier. Mhm. Auf dem Polizeirevier, wo ich quasi am Ende meiner Polizeilaufbahn gearbeitet habe, waren es, ich meine, also es sollten, glaube ich, so über 100 grob an Mitarbeiter sein. War also quasi ein Innenstadtrevier, ja, wenn man's so haben will. Und da gibt's natürlich andere Lagen als jetzt auf einem kleineren Revier auf dem Dorf draußen. Und so typische Innenstadtlagen, klar, von bis alles dabei, gibt's sowieso immer bei der Polizei. Also überall kann alles passieren, sage ich jetzt mal. Aber in der Innenstadt gibt's natürlich Diskotheken, da gibt's ein Altstadtviertel mit vielen Kneipen. Und das macht diese Innenstadtlage natürlich schon besonders. Also es geht sehr, sehr viel in Richtung Gewaltdelikte. Dann, was meiner persönlichen Meinung, also es ist wirklich meine persönliche Meinung, sehr, sehr zugenommen hat, sind Einsätze mit psychisch Auffälligen. Ja.
Einsätze mit psychisch Auffälligen, was heißt das?
Naja, psychisch kranke Menschen lösen Polizeieinsatz aus. Ja, kann ja in viele Richtungen gehen, aber da kann man jetzt auch von außen her nur mutmaßen. Ich bin kein Psychologe, ja, ich habe eine gewisse Grundausbildung, die hat jeder Polizeibeamte, was psychische Krankheiten angeht. Und es leiden ja tatsächlich auch viele Menschen darunter, die auch teilweise gar nichts dafür können. Ja, aber es ist meiner persönlichen Meinung nach, meiner persönlichen Erfahrung nach schon so, dass es zumindest nach subjektivem Empfinden zugenommen hat.
Ja. Kannst du mal ein Beispiel geben für so einen typischen Einsatz mit einer psychisch kranken Person?
Also ein typischer Einsatz wäre jetzt zum Beispiel Fußgängerzone in der Innenstadt. Es kommt eine psychisch auffällige Person und schreit wahllos Menschen an. Und zwar von der älteren Frau bis zum kleinen Kind, das natürlich total verängstigt ist und nicht weiß, macht die Person mir jetzt wirklich gleich was oder nicht. Also es sind so typische Fälle, wo die Polizei gerufen wird.
Ja. Das hat zugenommen. In den letzten Jahren.
Mein subjektives Empfinden und das rührt im Prinzip daher, weil ich sehr, sehr lange im Büro dann tätig war. Also ich war erst der total operative Mensch so auf der Straße und Leidenschaft war immer die Straße. Dann habe ich in den strategischen Bereich gewechselt, also sehr, sehr viel Büroarbeit, Einsatzplanung und so weiter. Dann, wenn du Personalverantwortung hast, bist du natürlich auch viel mehr im Büro. Und dann kam ich quasi zurück so und es war meine letzte Führungsposition, es war tatsächlich in der Innenstadt auf der Straße und da habe ich dann gedacht, huch, was ist jetzt hier so passiert in den letzten Jahren?
Warum glaubst du, ist das passiert?
Ich habe mir über diese Frage sehr, sehr lange Gedanken gemacht. Ich kann sie dir bis heute wirklich nicht beantworten und stell mir diese Frage ohne irgendwelche politischen Hintergründe stelle ich mir wirklich die Frage, ob es an Corona lag, aber jetzt weniger wegen der Krankheit und mehr aus diesem Gedanken heraus, dass die Menschen isoliert waren. Ja, also jetzt nehme ich mein Beispiel, weiß nicht, wie deine Situation ist, wie sie war und so weiter, aber jetzt lebst du in deiner Wohnung, vielleicht alleine, vielleicht mit Partnerin und so weiter, aber es gibt auch Familien, die quasi zu sechst auf, übertrieben gesagt, 30 Quadratmeter wohnen. So, was passiert jetzt, wenn du 2 Jahre eingesperrt bist? Was passiert mit dir? Was passiert,
wenn du... Ich weiß noch nicht mal, ob es besser ist, ob wenn du alleine eingesperrt bist oder mit 6 Leuten eingesperrt. Also, keine Ahnung.
So, jetzt kommt noch dazu, dass die ganzen Clubs geschlossen sind und. Und was man dann sieht, und es war ja offenkundig auch in der Presse, in den Nachrichten und so weiter und überall auch auf der Straße zu sehen, was jetzt passiert ist, dass dieses Publikum, das sich davor in der Diskothek getroffen hat oder auch, wenn du es jetzt ganz einfach nimmst, auf dem, ja, in der Fußgängerzone, auf der Parkbank quasi und einfach nur Freund 1 mit Freund 2, die sich quasi Samstagabend miteinander verabredet haben und so weiter. So, die haben jetzt plötzlich keine Möglichkeit mehr für diesen sozialen Kontakt, weil ja zeitweise, also es geht alles so schnell heutzutage, aber zeitweise war es ja, glaube ich, verboten, dass du sogar dich zu zweit draußen auf der Straße begegnest oder sogar nach einer gewissen Uhrzeit rausgehst zum Spazieren, wenn du nicht gerade einen Hund hattest. Was passiert dann? Und dann konnte man beobachten, dass sowas passiert, wie jetzt beispielsweise die Stuttgarter Krawallnacht, wo es wirklich, wirklich heiß herging. Oder
warst du da als Polizist?
Ja.
Wie hast du das erlebt?
Durch Zufall erlebt. Ich war an diesem Tag in einem anderen Einsatz. Tatsächlich völlig unabhängig, also tut jetzt nichts zu der Sache. Wir waren in der Umkleide, wollten unseren Feierabend quasi genießen. Also da war es schon mitten in der Nacht und dann kam so, konnte so im Ticker ein bisschen nachlesen, glaube NTV oder Bild, dass da in Stuttgart sich seit, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 23 Uhr, dass sich da so ein bisschen was auftut. Es gibt irgendwie einen größeren Polizeieinsatz und so weiter. Weitere Informationen, Fehlanzeige so quasi. Ja, und dann kam ein Kollege nach hinten, hat gesagt, zieht euch an, ihr fahrt jetzt nach Stuttgart. Und wie? Haben wir noch gelacht und so, ja, wir machen jetzt Feierabend. Ja, und dann hat er gesagt, nee, ihr fahrt jetzt nach Stuttgart. Oh, okay. Und dann wurde es ernst. Und durch sehr gute Fahrkünste von einem meiner besten Freunde mittlerweile so, sind wir dann, also es war keine Stunde später, in Stuttgart mitten in der Innenstadt gewesen.
Und wie weit ist es normalerweise von euch entfernt, wenn man normal fährt, ohne blaues Licht vermutlich?
Normal fährt, schon eine gute Stunde, aber wir sind ja quasi in Zugstärke oder sogar drüber gefahren. Also okay. Ich sage jetzt mal, sind auf jeden Fall mit einer mittleren zweistelligen Zahl angereist und es ist auch, also es ist kein Geheimnis oder so, es war ja alles in der Presse und gab es eine entsprechende Pressekonferenz und so weiter. Da ist ganz Baden-Württemberg quasi nach Stuttgart alarmiert worden und als wir dort ankamen, es ist tatsächlich oft so aus der polizeilichen Erfahrung raus, du kommst irgendwo an und es ist sehr gut, wenn Kollegen um Hilfe rufen, weil es wirklich, also ich habe den größten Respekt für alle Polizeibeamten in jeglicher Hinsicht und es ist gut, dass um Unterstützung gerufen wird, aber die Erfahrung zeigt halt oft, dass dann, wenn du ankommst, ist jetzt die Situation nicht so wie zu dem Zeitpunkt, wo um Unterstützung gerufen wird, ja. Und als wir dann ankamen, ging es noch richtig ab, also richtig, die ganze Innenstadt mit Schaufenster eingeschlagen und so weiter, also es konnte man die Bilder dann am nächsten Tag im TV sehen und es ging, glaube ich, noch, also wir sind erst irgendwann völlig übermüdet in den Morgenstunden wieder zurückgekehrt, ja.
Das heißt, du warst dann Teil von so einer ausgeliehenen Hundertschaft oder wie war das?
Ja, also du wirst dann quasi, also es gibt sogenannte Alarmhundertschaften und die werden quasi aufgerufen, also es sind Einheiten, die sich jetzt aus Kräften aus dem täglichen Dienst ergeben. Und die werden dann quasi aufgerufen, wenn sich ganz besondere Lagen ergeben und das eine Lage ist, wo quasi über die Hundertschaften vom Polizeipräsidium Einsatz, das ist quasi, also die Bereitschaftspolizei auf gut Deutsch, wenn quasi darüber hinaus noch Kräfte benötigt werden, dann werden Kräfte aus dem täglichen Dienst zusammengerufen, dann ergibt sich eine sogenannte Alarmhundertschaft und die reist dann genauso zu solchen Einsätzen, wenn es brenzlig wird.
Und dann sitzt ihr in so einem Sprinter-Van quasi mit 10 Leuten. Jeder hat ein Schild, jeder hat einen Knüppel und dann geht's ab. Oder wie funktioniert das?
Ich weiß nicht, ob das tatsächliche Bild dann
Ich sehe das ja nur als Beobachter. Ich habe noch nie in so einem Van gesessen.
Also die Ausrüstung, die du jetzt gerade beschrieben hast, die ist auf jeden Fall an Bord, ja.
Die ist an Bord. Was ist noch an Bord?
naja, alles, was man für den Einsatz benötigt, aber falls du jetzt drauf raus willst, dass da irgendwelche...
Ich will auch gar nichts raus, ich will einfach nur verstehen, wie das so ist. Nee. Ihr fahrt los und habt quasi so einen Panzeranzug an, dann gibt's ein Schild, oder habt...
Nein.
Ich weiß es wirklich einfach nicht.
Also... Es gibt bei besonders gefährlichen Lagen, jetzt zum Beispiel Amoklagen und so weiter, gibt es eine sogenannte ballistische Zusatzausrüstung. Da ist es tatsächlich so, dass das jetzt nochmal vom Stärkegrad her von der Schutzweste nochmal eins drüber ist, ja, und jetzt zum Beispiel, wie gesagt, für die Amoklagen gedacht ist und so weiter. Aber jetzt bei solchen Tumultlagen, da gibt es auch eine Zusatzausrüstung. Da geht es aber mehr drum, wenn man dann mit Gegenständen beworfen wird, wie jetzt beispielsweise Flaschen und so weiter. Das soll die davor schützen. Dann gibt es noch einen gesonderten Einsatzhelm, der genau vor gleichem schützen soll. Dann gibt es noch einen etwas größeren Einsatzstock, wie der übliche, den man im täglichen Dienst dabei hat und so weiter. Also wenn du es so haben willst, dann sind das so klassische Lagen, wo solche Kräfte zum Einsatz kommen, sind jetzt Fußballspiele, Demolagen, sonstige Einsätze mit besonderem Anlass einfach.
Und du hast jetzt gerade drei Fachwörter gedroppt, die du so selbstverständlich droppst, weil es gibt halt Tumultlagen, es gibt Demolagen. Aber ich glaube, das hilft mir ganz gut, das zu verstehen. Also es gibt eine Tumultlage, dann gibt es eine Demolage und dann gibt es eine Amoklage. Amoklage heißt, möglicherweise wird auf mich geschossen. Das heißt, ich brauche Sachen, die geschosshemmend sind. So, da reicht jetzt irgendwie ein Plastikschild vermutlich nicht aus. So, dann gibt es Tumultlagen oder Demolagen. Das ist eine Lage, die, wir haben eine Menschenansammlung und die ist aber irgendwie ruhig, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass da mal einzelne Ausschreitungen passieren. Und dann gibt es eine Tumultlage, die ist vermutlich zwischen der Demo und der Amoklage. Das heißt, Menschen schießen nicht auf uns. Theoretisch könnte das passieren, aber ist eher unwahrscheinlich. Es fliegt nicht eine Flasche, sondern es fliegen mehrere Flaschen. Und wir müssen halt ab und zu mal handgreiflich werden. Nicht ab und zu, sondern viel.
Offiziell sind diese Bereiche jetzt nicht so definiert. Das sind einfach verschiedene Einsatzlagen, die da zum Tragen kommen. Aber du kannst es dir so vorstellen, dass es für jede Lage, und da nehme ich jetzt als Beispiel die Amoklage, dann gibt es noch die Demolagen als klassisches Beispiel. Da gibt es speziell ausgebildete Kräfte und die kennt jeder. Ja, es gibt ein SEK für sehr gefährliche Lagen. Vor allem in Höhenlagen kommen die zum Einsatz. Also wenn es darum geht, dass zum Beispiel eine gefährliche Lage ist, die, wo jemand auf einem Hausdach steht und so weiter. Dann gibt's mobiles Einsatzkommando, kennt auch jeder. MEK, wenn es dann tatsächlich, wie der Name schon sagt, mobil wird, ja, Täter rast quasi mit dem Fahrzeug davon. Als klassisches Beispiel. Und dann gibt's die Demolage, die kennt jeder. Also spätestens seit Corona gab's ganz große Demos. Da gibt's dann noch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, BFE. Kurz, das sind dann also die Kräfte, die quasi drauf spezialisiert sind, in größeren Versammlungslagen als Beispiel gezielt eine Person rauszupicken, die jetzt eine Straftat begangen hat. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass die quasi da reingehen und dann geht der Tumult los, sondern die sind speziell ausgebildet, dass jetzt zum Beispiel Personen, die Straftaten begehen, entsprechend videografieren und dann in einem günstigen Moment quasi abgreifen und der Strafverfolgung zuführen.
Das klingt sehr, sehr verklausuliert, aber in der Praxis filmen die,
ja,
haben das Funkgerät und sagen, pass auf, wir nennen ihn mal, keine Ahnung, die brauchen ja ein Pseudonym irgendwie.
Das ist nicht so kompliziert, sie markieren die Person, sie behalten sie im Visier und wenn die Lage es hergibt, dass sie quasi, ohne dass jemand anders groß zu Schaden kommt, bei einer günstigen Gelegenheit, auf gut Deutsch, greifen sie dann die Person ab.
Ja. Sagen die wirklich Zugriff?
Ja.
Wirklich,
also ich war nie selber in dieser Einheit, aber natürlich geht es da um den Zugriff. Ja.
Okay. Ja. Sorry, du merkst, meine kindliche Euphorie übernimmt hier gerade. Finde ich alles spannend. Warum gibt es, ich habe mal jemanden kennengelernt vom MEK und das war mir überhaupt nicht klar, dass es ein mobiles Einsatzkommando gibt und ich kann mir das ehrlich gesagt auch noch nicht richtig vorstellen. Das heißt, wir nehmen so eine mittelgroße Stadt und die haben dann ein SEK für, wenn irgendjemand irgendwo drin sitzt und die müssen rein. Also ich sag mal, bewaffnete Person ist irgendwo in, keine Ahnung, einer Sparkasse oder einer Kneipe, was auch immer, die müssen rein. So, das MEK, also in dem Moment, wo, nehmen wir jetzt mal die Person in der Sparkasse, bewaffnete Person in der Sparkasse, sagt, hier, gib mir euer Geld, dann wird das SEK gerufen. So, dann springt die ins Auto und fährt weg. In dem Moment lassen die Jungs vom SEK quasi so einen Stift fallen, so, ah Jungs, wir sind raus, schönes Leben euch. Und die MEK-Jungs sagen, okay, jetzt sind wir dran. Und dann brauchen wir unsagbar viele, das sind ja nicht nur einzelne Leute, sondern gesamte Einheiten für eine einzelne Stadt. Ist das wirklich so? Oder?
Also ich kann jetzt am Beispiel Baden-Württemberg, kann ich sagen, dass es gewisse Standorte gibt, wo es eine SEK gibt, ja, jetzt. Ein Standort, das ist auch kein Geheimnis, liegt in Göppingen, ja, und dann ist es quasi so, wenn sich so eine Lage ergeben sollte, und jetzt sehen wir wieder dieses Beispiel Amok, dann wird immer der Streifendienst als erstes vor Ort sein, also die Polizei, die du quasi sichtbar am Vorort siehst, und dann versuchen sie, die Lage zu stabilisieren, also quasi eine stationäre Lage draus zu machen, und warten dann immer, es gibt die Lage nicht immer her, braucht man nicht drüber reden, weil alles unvorhersehbar, ja. Aber nach Möglichkeit wird immer abgewartet, bis die Spezialkräfte kommen. Ja.
Du hast gerade gesagt, die versuchen, eine stationäre Lage rauszumachen. Also das ist die Kernaufgabe von so einer Streife, die dann direkt vor Ort ist, ist zu versuchen, dass das MEK nicht gerufen werden muss, sondern dass das SEK. Nein.
Die versuchen quasi, die Gefahren so zu mindern, dass man sagen kann, okay, wir warten jetzt erstmal ab. Also als Beispiel, jemand verbarrikadiert sich alleine in seiner Wohnung und sagt, jeder, der jetzt diese Wohnung betritt, also ist im psychischen Ausnahmezustand und sagt, jeder, wenn ihr kommt, dann erschieße ich mich, erschieße ich euch, wie auch immer, ja. Dann gibt es jetzt keinen Grund, als nicht speziell ausgebildeter Polizist diese Türe aufzuschlagen, da reinzugehen und diesen Mann zu überwältigen, sondern genau solche Szenarien trainieren diese Spezialeinheiten ja jeden Tag. Ja, und dann geht's jetzt drum quasi, also die Aufgabe wäre jetzt, Nachbarn zu evakuieren möglichst und zu schauen, okay, dass der Mann in der Zwischenzeit, bis die speziell ausgebildeten Kräfte kommen, dass der nichts Komisches anstellt, ja.
Das heißt, die würden im Wesentlichen sicherstellen, dass niemand durch die Tür geht, weder der Verbarrikadierte noch dass der rauskommt, noch irgendjemand reingeht. In dem Moment, wo der rauskommen würde, müssten die handeln. In irgendeiner Weise. Oder also den Einflussbereich dieser Person irgendwie begrenzen. So, aber so, die würden nicht eindringen. So, und dann gibt's aber die Amoklagen, und was ich darüber weiß, ist nur, dass man das geändert hat vor ein paar Jahren. Das gab's diese Amoklage, glaube ich, noch nicht. Und das war, glaube ich, so habe ich das verstanden, aber korrigiere mich gerne, du merkst, ich habe da keine Ahnung von. Dass man da gesagt hat, okay, Streifendienst sollte in eine Amoklage reingehen und nicht draußen vorbleiben. Right?
Also da kommen wir jetzt tatsächlich in einen Bereich rein, das sind alles, nennt man dann Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch, das sind jetzt Sachen, da geht es um Taktik und so weiter, darf ich tatsächlich nicht
drüber sprechen. Okay, das ist, okay, da interessiert mich natürlich brennend als kleines.
Glaube ich, dass es von außen
heißt es wirklich Zugriff.
Aber du merkst es gerade, das sind jetzt alles keine konkreten Situationen, sondern halt so aus der Erfahrung raus, ich weiß jetzt auch nicht, ob das das beste Beispiel war tatsächlich, aber es wäre jetzt tatsächlich so eine Sache, wo man sagt, okay, jetzt warten wir, bis die Spezialkräfte kommen, weil die dafür ausgebildet sind.
Okay. Ja. So, das heißt, wenn man dann zurück zu dieser Stuttgarter Krawallnacht, das heißt, ihr wart im Dienst bei euch und werdet gerufen. Das heißt, okay, wir wissen, es ist eine Tumultlage, wir packen ein. So ein bisschen wie ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Helm, irgendwie meinen normalen Panzer, einen Stock, ein Schild und ich sag mal, bisschen Spielzeug sozusagen. Und dann fährt man dahin und dann wird man da, ihr kennt euch ja da im Regelfall ja nicht aus in der Stadt. Und dann kriegt ihr einen Bereich, da müsst ihr dann, so wie läuft das typischerweise ab oder wie ist es da abgelaufen?
Also wie es jetzt da im Einzelnen abgelaufen ist, bist sehr neugierig.
Ja, deswegen sitze ich hier.
Das ist deine Aufgabe, brauchen wir nicht drüber reden. Aber im Regelfall wird der Polizeibeamte total unterschätzt. Es ist immer jetzt als Beispiel, es ist für mich spannend so, wenn man ins Unternehmertum wechselt, der Polizeibeamte hat da keine Ahnung von Unternehmertum und hin und her. Ich behaupte jetzt einfach, dass kaum eine Personengruppe so gut ausgebildet ist, was so Struktur und Organisation betrifft, wie jetzt Polizeibeamte oder beispielsweise auch die Bundeswehr und so weiter. Wir denken immer in Strukturen, ja. Und du kannst es dir jetzt bei so einer ganz großen Lage, ja, ob das jetzt die Stuttgarter Krawallnacht oder ich glaube hier in Köln war ja diese bekannte Silvesternacht, ja, da gibt's immer einen Kopf oben, ist der Polizeiführer. Also quasi der entscheidet und bestimmt, wie dieser Einsatz geführt wird, wie der Name schon sagt, ja. Dann gibt's drunter gewisse Einsatzabschnitte, ja, und da sind dann wieder Führungskräfte drunter, die quasi für diesen Einsatzabschnitt verantwortlich sind, ja. So, und unter dieser Führungskraft unten drunter hat's dann wieder Einsatzbeamte, kann zum Beispiel noch sein, dass es nochmal einen Unterabschnitt gibt, ja, und so weiter. Ohne jetzt zu krass ins Detail zu gehen, es gibt für jeden Bereich eine Aufgabe. Und wenn ich jetzt von ganz unten was wissen möchte, dann gehe ich immer zu meinem Nächsthöheren quasi. Und der gibt dann die Kette nach oben. Und genauso gut kommen, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden, dann gehen die immer von ganz oben zur nächsten Ebene, dann wieder zur nächsten Ebene und wieder zur nächsten Ebene. Hört sich jetzt verdammt kompliziert an, weil bis das da unten angekommen ist und so weiter. In der Regel gibt's je nach Größe des Einsatzes einen Funkkanal, wo dann jeweils die nächste Führungskraft bereits mithört und es entsprechend schnell weitergeben kann.
Ja. Na krass. Das heißt, der Polizeiführer in der Stuttgarter Krawallnacht beispielsweise weiß gar nicht, jetzt ist hier der Axel da aus, ich weiß gar nicht, wo du genau da stationiert bist, müssen wir vielleicht auch gar nicht sagen. Die sind da und die kennen die Ortslage nicht, das weiß der gar nicht. Sondern sagt, pass auf, wir müssen, keine Ahnung, die Innenstadt räumen. So, dann geht das so kaskadisch den Wasserfall runter an seine fünf Direct Reports. Die haben dann wieder 20 Leute unter sich und dementsprechend, der schickt quasi nur den Befehl oben los, aber der weiß am Ende des Tages gar nicht, wer den unten ausführt und dass ihr nicht aus Stuttgart seid, sondern das ist eine Aufgabe der
Unteren. Die Koordination, also da gibt's jetzt an der Seite dann noch so einen sogenannten Führungsstab bei ganz großen Lagen, das kannst du dann vorstellen wie so eine Stabstelle, die quasi von der Seite alles koordinieren die Kräfte, die kümmern sich drum, dass Pausenzeiten eingehalten werden, ist nicht immer möglich, keine Frage. Die sind quasi für alles verantwortlich, außer die Entscheidungen zu treffen, ja, und die beraten quasi auch den Polizeiführer in bestimmten Angelegenheiten, also kann er auch nicht immer alles wissen, aber wenn es zum Beispiel um so brisante Versammlungslagen gibt, dann kann es sein, dass da in diesem Führungsstab eine studierte Juristin drin ist, ja, die dann quasi sich sehr gut auskennt, was das Versammlungsrecht betrifft und so weiter, und die berät den Polizeiführer, ja, oder die Polizeiführerin, also die Entscheidung wird immer von dort aus getroffen, keine Frage, aber es sind quasi wie so externe Berater, kannst du jetzt sagen, koordinieren und beraten, so kann man es groß zusammenfassen, ja. Und wenn du jetzt wenn wir zu deiner Frage zurückkommen mit, Köln Fußgängerzone wird geräumt, so, dann gibt's irgendjemand, der zu diesem Zeitpunkt den Hut auf hat, für die Fußgängerzone in Köln, und dann gibt quasi der Polizeiführer an den oder diejenige weiter, ich möchte, dass dieser Bereich geräumt wird, so. Und aus operativer Sicht wird dann diese Kraft, die zu dem Zeitpunkt für diesen Bereich verantwortlich ist, das Ganze weitere regeln. Also wie das Ganze angestellt wird und so weiter.
Das klingt für dich so alltäglich, aber was du gerade gesagt hast, ich glaube, da ist schon was Wahres dran. Wenn ich überlege, wenn man zwei Unternehmen mergt, wenn man die zusammenführt, man sagt halt, das dauert Monate bis Jahre, bis sich so zwei Kulturen und so so verschmelzen, dass die tatsächlich Arbeit machen und nicht sich gegenseitig bremsen. Und da seid ihr quasi nach 60 Minuten Teil der Stuttgarter Einheit, wo ihr sonst nicht Teil von seid, macht da 12 oder 16 Stunden, was auch immer, Dienst und fahrt dann wieder. Und irgendwie funktioniert es. Das ist schon faszinierend.
Es muss funktionieren. Und deswegen sage ich, also es gibt, glaube ich, kaum eine Personengruppe, die so gut ausgebildet ist in Struktur, Ordnung, sonst wie, also insgesamt in der Organisation, wie die Polizei. Also ist so.
Ja, wobei ich stelle mir das vor, wenn ich so an mein eigenes Unternehmen denke, da ist ganz viel Motivation darüber, über Empowerment. Ich kann die Sachen entscheiden. Und im Zweifel ist ja genau diese hierarchische Struktur so, ich kann hier nichts entscheiden, aber ich mache genau das, was sozusagen in der Befehlskette runtergegeben worden ist. Und deswegen funktioniert der ganze Apparat. Wenn ich aber sage, okay, Hundertschaftsmann Nummer 3224, mach mal das, was du glaubst, was richtig ist. So, das ist vermutlich für den einzelnen Mann richtig geil motivierend, weil du denkst, ey, pass auf, die haben mich schon die ganze Zeit abgefuckt, da müssen wir jetzt X oder Y machen. Aber für das ganze Ding, wenn 3000 Leute irgendwie das machen, was sie wollen, funktioniert es halt nicht.
Dann ist aber ein Fehler schon in der Einsatzplanung unterlaufen, weil es muss der richtige Mann oder die richtige Frau an der richtigen Stelle verantwortlich sein, ja. Und es gibt immer Vor- und Nachteile mit, sage ich jetzt mal, mehr Freiheiten geben in jeglicher Hinsicht und weniger Freiheiten geben, aber zumindest sind die Verantwortlichkeiten klar. Ja,
verstehe ich.
Und es ist halt bei solchen Angelegenheiten wie jetzt zum Beispiel bei der Polizei, wenn mitunter sehr schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, weil es die Lage hergibt, dann kannst du nicht mehr diskutieren, ah, machst du das jetzt oder ich oder sonst was. Da gibt's eine Person, die in dieser Sekunde die Entscheidung treffen muss. Ja, und das weiß diese Person, dass sie jetzt dran ist. Krass. Ja.
Warum bist du damals zur Polizei gegangen?
Schwierige Frage. Es war die einzige Bewerbung, die ich je in meinem Leben geschrieben habe. Und lustig vielleicht zu erwähnen, ich hätte fast, also wirklich um Sekunden, den Einstellungstest verpasst, weil ich zur falschen Adresse gefahren bin. Also damals gab es das noch nicht mit hier Google Maps oder Apple Karten oder so, sondern man hat quasi nicht mit dem Handy, sondern vom PC aus diese Route ausgedruckt und dann in dem Ort, ach, da hinten war doch die Polizei. Ja, das war aber das Polizeirevier, das war nicht der Ausbildungsstandort. Komme ich da also rein in die Wache, in diesen Vorraum, habe gedacht, okay, warte mal hier mal, bis mich jemand abholt und so. Und irgendwann die Uhrzeit, oh, da stand in der Einladung drin so, man soll ja nicht zu spät kommen, sonst ist man gleich rausgekickt und so weiter. Und dann noch 5 Minuten, dann habe ich irgendwann mal da so geklingelt und dann sagt er, ja, du bist falsch.
Das ist natürlich ein mittelgutes Gefühl.
Mitten in diesen, jetzt bist du eh schon aufgeregt, war zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, 18 oder so, ja, so, und dann hat er mich mitten auf diesen Ausbildungsstandort in diesen Klassenraum reingeführt und ich quasi so als letzter, da so rein in letzter Sekunde, ja, und hab Platz genommen und dann, ja, hat's offensichtlich gut geklappt, ja, aber es sind an dem Tag, weiß da jetzt keine Quote, aber bestimmt die Hälfte rausgeflogen, ja.
Warum fliegen da die meisten raus?
Eins, was mich sehr verwundert hat, ist schon damals, was so die deutsche Sprache betrifft. Ja, also war gleich so eine der ersten Übungen, wo es darum ging, ja, also tatsächlich so Rechtschreibung, Grammatik. Ja, und dann wurden irgendwie ganz, ganz viele Personen aufgerufen. Da habe ich mir noch gedacht, oh Gott, und jetzt schon gleich vorbei. Und dabei war das so einfach. Und dann habe ich mir gedacht, oh, bestimmt irgendwo einen Fehler reingebracht.
Moment, und plötzlich war... Warte mal, das heißt, man kommt da hin und man macht den Test in der Gruppe am Computer. Und das heißt, okay, Kapitel 1, Rechtschreibung. Und dann sitzen alle
vor... Ja, es gibt halt so quasi wie verschiedene Module oder verschiedene Übungen. Und dann quasi wird immer direkt danach, so meine Erinnerung, wird direkt danach quasi ausgesiebt, wer bestanden hat und wer nicht.
Das ist ja auch hart, ne?
Boah, ich weiß nicht, ob es nicht auch gut ist. Also wenn du jetzt eine gewisse...
Das habe ich nicht gesagt, dass es nicht gut ist. Sondern, aber es zu sagen, okay, jetzt kann jeder, ist ja was anderes, wenn du 2 Tage in so einem Test bist und alle sagen, oh, war total schwierig, du fährst nach Hause und kriegst 3 Wochen später einen Brief, geschafft und nicht geschafft. Oder wenn du so rumguckst und dann sagst, okay, wird dein Name aufgerufen, du musst halt aufstehen und alle sehen, der Typ kann nicht schreiben oder der kann nicht rechnen.
Ja, gut, aber da könnten wir jetzt, glaube ich, 3 Stunden extra drüber reden, inwiefern oder wie Einstellungstests oder Bewerbungsverfahren insgesamt aufgebaut sein müssten.
Ja, aber das ist ja schon eine sehr strategische Überlegung, zu sagen, wir bauen unser Bewerbungsverfahren so, dass alle Bewerber sehen, wer warum rausfliegt.
Also es war jetzt meiner Erinnerung nach nicht so, dass du dann in dem Raum stehst und dann irgendwie so Nummer 6, 7 und 13 raus mit euch, ja, und dann quasi so ein Walk of Shame. So war es nicht, sondern die werden dann schon zur Seite geholt, aber du natürlich kriegst es mit.
Ja, verstehe ich. Ja. Okay, dann hast du da den, du hast gesagt, die meisten fliegen dann raus, also dementsprechend weißt du, warum die meisten da rausgeflogen sind, weil es nach war den...
Der Übungsteil,
ja. So, nach der Übungsteil 1, Rechtschreibung, ist der Raum auf einmal nur noch, keine Ahnung, 80% voll. Okay. Und dann geht's Rechtschreibung, deutsche Sprache. Was sind andere große Themen, warum die Leute rausfliegen?
Frag mich bitte nicht. Das sind 11 oder 12 Jahre. also ein Teil davon, das weiß ich noch, weil es der letzte Teil war, ist quasi so ein multimodales Interview, wo du einem echten Polizeibeamten gegenüber sitzt und der dich quasi so ein bisschen zu deiner Motivation befragt. Warum willst du zur Polizei? Was hast du bislang gemacht? Was sind deine Hobbys? Was macht dich als Person aus und so weiter? Ja, und dann sitzt du halt da als, weiß nicht, in welchem Alter auch immer du bist. Bei mir war es voraussichtlich 17, 18 rum. Dann sitzt du da und ich weiß gar nicht mehr, was ich da von mir gegeben habe, ehrlich gesagt, aber offensichtlich hat alles
hat's
so
ausgereicht.
Ja, aber da kommen dann so Fragen, weil ich glaube, da gibt's auch ein Buch so zur Vorbereitung auf diesen Test, dieses Buch war sehr gut, also hat mir sehr geholfen, da standen dann so Fragen drin, so quasi, ja, du hältst jetzt ein Fahrzeug an, der Fahrer ist sturzbetrunken, jetzt merkst du, oh, es ist dein Kumpel. Was machst du? So auf die Art, ja, wo man halt quasi ein bisschen testen will, okay, wie ist der moralisch drauf, ja.
Natürlich, Brotherhood ist das Wichtigste, zu sagen, ey, pass auf, ne, fahr schnell weiter, ich wink dich durch. Nein, ich verstehe.
Wäre tatsächlich interessant gewesen, ich habe bis heute nie die Gelegenheit genutzt, also klar kommt man immer mal wieder so in so ein Gespräch rein, aber ich habe bis heute nie die Gelegenheit genutzt, mal mit so einem Einstellungsberater oder zumindest mit den Personen, die die Interviews machen, zu sprechen und ja, sie mal zu befragen, was da so gängige Antworten drauf sind.
Weil am Ende des Tages testet man, ich meine, wenn das wirklich passiert, ist das ja ein ganz anderer Schnack, wenn du wirklich deinen Freund anhältst und der ist betrunken, so, dass du den ganz normalen Strafzettel schreibst, respektive den in U-Haft mitnimmst oder keine Ahnung, was man da mit jemandem macht. Vermutlich machen, würden das die allermeisten nicht machen. So, aber in dem Test, jemand, der klug ist, durchschaut das und sagt, natürlich würde ich meinen besten Freund, dem ich x Sachen zu verdanken habe, der drei Dinge über mich weiß, die niemand wissen darf, klar nehme ich den mit auf die Wache und machen wir erstmal Bluttest. Ich weiß nicht, ob das in der Realität so passiert. Ich glaube, dass es halt ganz anders passieren würde, weil das Leben halt einfach viel, viel zu kompliziert ist. Und ich meine, der Otto mit 17 sagt halt, ja klar, natürlich, ist, Polizei geht über alles und die sind, ist halt schwierig.
Ja, aber es gibt, ich meine, da gibt es so einen Begriff dafür, also einen Beruf dafür, besser gesagt Eignungsdiagnostiker und gibt es auch welche bei der Polizei, die quasi extra dafür eingestellt sind, war jetzt quasi bei mir am Schluss der Fall, so was den Aufstieg in die nächsthöhere Führungsebene betrifft, die quasi explizit dafür eingestellt sind, okay, was muss dieser Bewerber mitbringen und wie können wir ihn am besten testen? Wie können wir unter Beweis stellen, dass der oder die die richtige Person ist, ja, für die Stelle, ja. Und es wird dann, je höher es geht, quasi immer interessanter. Es war dann auch die letzten, ja, 3, 4 Jahre, vier Jahre auf jeden Fall. Oder vielleicht sogar 5 mit den ersten Aufgaben, die ich gestellt bekommen habe, war dann bei mir ja quasi wie so ein Verfahren, wo es um einen Aufstieg in einen höheren Dienst gibt. Also es gibt bei der Polizei einen mittleren Dienst, dann gehobenen Dienst, dann einen höheren Dienst. Und wenn du quasi, kannst du dir vorstellen, wie Ausbildung, Bachelorstudium, Masterstudium, wenn du dann zum Masterstudium willst, dann gibt es da so ein spezielles Verfahren bei der Polizei. Ja, und da musst du quasi halt mehrere Jahre unter Beweis stellen, dass du die richtige Person für die Position bist, weil es dann da auch drum geht. Also dieser Anteil höherer Dienst macht, glaube ich, 1 oder 2% von der gesamten Polizei aus. Ja, und da kommt dann also dieses Masterstudium geht dann nochmal 2 Jahre. Da gibt es so ein Assessment Center davor, wo du dann wirklich nochmal als letztes beweisen musst, dass du auch wirklich die richtige Person bist. Und wenn du das dann geschafft hast, bist du quasi zugelassen zum Masterstudium, studierst dann nochmal 1 Jahr in deinem Bundesland und dann 1 Jahr gesammelt an der deutschen Hochschule der Polizei in Münster, sitzt die also hier in NRW.
Ja. Das wäre tatsächlich ganz interessant, wenn man diese Frage mit dem sturzbetrunkenen Freund, den du anhältst, dann nochmal stellen würde.
Ich würde gerne daneben sitzen.
Weil das, wenn man halt 30 ist und Berufserfahrung hat, dann hat man das halt auch schon mal erlebt. Und muss mit hoher Wahrscheinlichkeit lügen, weil der 17-Jährige kann immer sagen, ja, ich würde, ne. So, aber den 30-Jährigen kannst du ja fragen, okay, haben Sie schon mal eine solche Situation erlebt?
Ich habe es nicht erlebt. Also
natürlich du hast ja, also hast ja schon mal jemanden angehalten und da stelle ich jetzt mal, oder hast du schon mal jemanden angehalten, den du kanntest?
Ja. Ja, also zumindest flüchtig bekannt, aber ich kann es dir gleich sagen. Es ist so, dass du die Kontrolle gleich durchführst und wenn du das jetzt einmal gesehen hast, wie jemand aussieht, wenn er wirklich sturzbetrunken ist, es gibt einen kleinen Prozentsatz, da sieht man es wirklich nicht an, aber das siehst du jemand an, ja, und dann bist du einfach verpflichtet, als Polizeibeamter da einzuschreiten, ja, und in dem Moment ist die Person dein Gegenüber dafür verantwortlich, ja, und es geht ja auch nicht drum, dass es jetzt nur um diese Strafe geht, sondern es geht drum, jetzt lässt du den fahren, und dann fährt er 500 Meter weiter in den Gegenverkehr rein und ist tot. Was ist jetzt angenehmer für dich? Ja, und so würde ich es der Person jetzt danach erklären. Hey, was hätte ich anderes tun sollen?
Ja, aber es gibt ja so ein Level von, also du kannst sagen, pass auf, wir nehmen dich mit aufs Revier, wir packen dich in der Ausnüchterungszelle und wir schlagen hier die große Glocke. Oder du kannst sagen, pass auf, ich will vermeiden, dass du dir Schaden zufügst. Ich will vermeiden, dass du jemandem anders Schaden zufügst. Ich weiß aber auch, keine Ahnung, du bist jetzt gerade frisch geschieden. Wenn das rauskommt, du verlierst auch noch deinen Job, dann bist du am fucking Ende. Das weiß ich alles über dich, weil ich ja ein guter Freund von dir bin. So, und wenn ich jetzt der bin, der dich in die Ausnüchterungszelle schickt, das könnte vielleicht für dich gut sein, dass du mal in eine Ausnüchterungszelle aufwachst, aber vielleicht ist genau das Schlimmste, was dir gerade passieren könnte. So, das macht die Entscheidung ja wesentlich komplexer. Ich sage nicht, dass der richtige Weg oder was der richtige Weg möglicherweise ist, und ich verstehe auch die Gefahr. Ich sage nur, in dem Moment, wo man jemanden gut kennt, versteht man die Komplexität viel mehr, was da eigentlich gerade passiert. Und wenn du dich auf die, was ist die Vorschrift, berufst, ja, die Vorschrift ist ja Auslegungssache. Ist der jetzt so ist der sichtbar betrunken? Der hat ja nicht 2 Promille, sondern der kritische, dann kann er nicht mehr Auto fahren. Der kritische Fall ist wahrscheinlich bei 1 Promille. So, oder bei einem leichten Alkohol. Mache ich da jetzt noch einen Bluttest? Lass ich ihn pusten? I don't know. Also, finde ich eine super schwere moralische Frage und auch freundschaftliche Frage. Was würde ich, vielleicht kann ja auch ein anderer Polizeibeamter sein. So, was würde der in meiner, das ist ja einfach wahnsinnig kompliziert. Und, die Frage ist halt, ich verstehe und ich sehe, mit was für einer Überzeugtheit du die beantwortest, in der Theorie, in der Praxis ja ganz anderes Game.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, zum Beispiel, okay, jetzt bin ich offiziell nicht mehr Polizeibeamter. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt angehalten werde mit dem Auto, müsste ich jetzt auch nicht, wie ich behandelt werden will. Aber mein Wunsch wäre es jetzt tatsächlich, dass ich einfach wie jeder andere behandelt werde. Ja, aber es ist eine theoretische.
Ach, du bist über die rote Ampel gefahren und denkst, scheiße, ist eine rote Ampel.
Dann bin ich dafür verantwortlich.
Dann geht dir das Blaue
nein,
nicht.
Nein, du bist für alles in deinem Leben verantwortlich. Ja, fertig aus. Da gibt's kein Links, da gibt's kein Rechts. Du bist für die Ergebnisse verantwortlich. Ja, und wenn du da drüber fährst, dann stell dich hin und steh dazu. Fertig.
Da bin ich bei dir. Aber es gibt Leute, die fahren über eine rote Ampel, und der Polizist, der den, nicht Straftäter, sondern diesen Autofahrer nicht kennt, hat irgendwie, es kommt ja auf die Situation auf, wie ist der Polizist selbst drauf, ne? Ist der selbst gerade aggressiv und, oder sagt er selbst gerade, pass auf, mich packt der ganze Beruf ab und der Startup und wir müssen jetzt hier den Guerillas, keine Ahnung, das wird's nur mal, ich übertreibe das jetzt bewusst. So, dann ist ja die Frage, was, also der Entscheidungsspielraum eines Streifenpolizisten ist ja ganz, ganz erheblich. Mhm. So, und es gibt, keine Ahnung, 1 Million Polizisten, vielleicht 1/2 oder so, die entscheiden ja jeden Tag alle ein bisschen anders, nicht komplett unterschiedlich. So, aber so geht es halt eher Richtung links oder eher Richtung rechts, ich meine nicht politisch, sondern so, da ist ja Spielraum drin. Mhm. Und vermutlich wird nie jemand ganz genau nach Vorschrift behandelt, sondern entweder so ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter. Und wenn du sagst, ich möchte genauso behandelt werden, ich verstehe dieses Verantwortungsding, aber ich glaube auch, dass wenn du in der Situation, wenn du geblitzt wirst, so, was ist die Emotion von geblitzt werden? Also bei mir, so, ich werde geblitzt und ich denke, so eine Scheiße, ich wusste doch, dass die Blitze da steht. So, und ich wollte dann nicht zu schnell fahren, sondern ich habe jetzt gerade, keine Ahnung, hab komischen anderen Gedanken gehabt, die Blitze steht da doof. So, natürlich bin ich auch dafür verantwortlich und bin ich dafür verantwortlich, aber ich denke ja nicht, gut, dass mein nachlässiges Verhalten eine Strafe nach sich zieht. So, ich denke halt, hoffentlich ist da kein Film drin, weil so eine Scheiße, ne? Und hoffentlich waren es halt weniger als 21 km/h, ne? Aber vielleicht bin ich auch ein wesentlich unintegrer Mensch als du, das ist auch möglich.
Aber ich finde es jetzt total cool, dass du es selber ansprichst, so. Es gibt solche Tage und ist bei jedem Menschen so, und es hat jetzt nichts mit dem Polizeibeamten zu tun. Es gibt Tage, da würdest du so entscheiden, und es gibt Tage, da würdest du so entscheiden, ja. Und da gibt es gewisse Faktoren, die da eine Rolle spielen, und ist auch so ein bisschen das, was ich heute mache. Diese Frage kam in mir tatsächlich oft auf, was sind die Faktoren, die einen Menschen so oder so oder so handeln lassen? Dann ist auch im Unternehmertum eine ganz spannende Frage. Gerade bei so Unternehmen, wo es darum geht, okay, Risikoentscheidungen zu treffen. Ist der Mensch zum Beispiel, wie entscheidet er, wenn er ganz, ganz wenig geschlafen hat? Wie entscheidet er, wenn er ganz ausgeglichen und ausgeschlafen ist und so weiter? Und da gibt's ganz spannende Experimente. Also eins neulich habe ich wieder gehört, wo es dann drum ging. Man hat mehrere Personen so über einen langen Zeitraum, über einen langen Zeitraum nur 4 Stunden am Tag schlafen lassen. So, jetzt passiert am ersten Tag noch gar nichts, am zweiten Tag wird's blöd, am dritten wird's, okay, Leistungsabfall brutal nach unten. Dann gibt's die andere Kategorie, jeden Tag schön ausgeschlafen, ausgeglichen, Sport gemacht, sich toll ernährt und so weiter. Und jetzt gibst du diesen beiden Personen so ein Computerprogramm, dass ein Luftballon aufbläst. Und der bläst immer weiter, immer weiter, immer weiter und irgendwann platzt der, ja. Mhm. Und da wird ein Betrag angezeigt in Geld, ja. Also sagen wir jetzt mal ein Euro. So. Und dieser Betrag, und man sagt zu diesen Personen, hör zu, je weiter du den aufgeblasen bekommst, der Betrag, der am Schluss angezeigt wird, den Betrag bekommst du von uns ausgezahlt.
Das heißt, du drückst quasi auf die Lass Luft in den Ballon-Taste und je mehr Luft drin ist, desto mehr Geld bekommst du.
Genau.
Und
irgendwann platzt er und du weißt nicht, wann er platzt. So.
Und jetzt. Und dann kriegst du das Geld immer oder nur, wenn er nicht platzt?
Wenn er nicht platzt.
Wenn er nicht platzt. Das heißt, du musst irgendwann sagen, okay, ich höre auf bei 100 Euro oder 102 Euro 23. Ja. Und wenn du ein bisschen zu viel gibst auf 105 Euro, dann platzt, dann kriegst du nichts.
Genau. So. Okay. Und jetzt war dieses Experiment, das Ergebnis vom Experiment war, okay, der Ballon bläst sich auf. Und diese Personen, die total unausgeschlafen waren, die haben immer weiter, sind da drauf geblieben, bis das Ding geplatzt ist. Also die sind regelrecht und die haben das selber nicht gemerkt. Die hat man danach interviewt, hey, warum hast du dieses Ding nicht irgendwann losgelassen? Du hast es ja quasi, ohne auch nur zu zögern, platzen lassen. Und es war durchgängig waren diese Ergebnisse so. Also die haben einen viel, viel größeres Risiko in Anspruch genommen wie die anderen, die total ausgelastet war, total ausgeglichen waren, schön ausgeschlafen, Sport, Ernährung gepasst und so weiter. Die sind da immer ganz behutsam vorgegangen. Und es war ein großer Personenkreis. Es war jetzt nicht irgendwie, dass man da 5 Personen reingenommen hat und diese Ergebnisse waren eindeutig, dass die Personen weniger Risiko eingehen. Und insgesamt ist es im Leben auch so, und das sage ich jetzt mal abschließend zu der Thematik, ist es so, dass die stetig immer so ein ganz kleines bisschen in die richtige Richtung gehen, die werden mit dieser Summe aus diesen kleinen Erfolgen immer mehr oder immer ein größeres Ergebnis, mehr Erfolg erzielen als die immer hau ruck so. Gibt's in jedem Bereich. Dieses schnelle Geld zum Beispiel, das gibt's nicht. Ja. Also und wenn es das gibt, dann ist es ja genau. Und was passiert mit den Lottomillionären?
Das ist scheiße. Ja. Also das ist man weiß ja relativ klar, die sind
nicht
klar,
drauf vorbereitet.
Nicht gut ist.
Fertig. Die sind nicht drauf vorbereitet. So. Und das Experiment zeigt es eigentlich ganz gut, dass es einen sehr, sehr großen Einfluss hat, wie du dich um dich selbst kümmerst. Also es zum Beispiel, wenn ein Unternehmen skalieren will, größer werden will, wachsen will, es geht nicht immer drum, mehr Mitarbeiter einstellen, mehr Team aufbauen, mehr Werbebudget reinblasen, ein besserer Markenauftritt und so weiter. Sondern es geht um die Personen dahinter. Wie leistungsfähig sind diese Personen? Und da geht's drum, also es liegt an jedem. Ich war jetzt heute wieder an einem großen Hauptbahnhof, dann war so ein riesen Bankengebäude, da habe mir gedacht, mein Gott, wie viele Mitarbeiter da drin sind. Und wenn du jetzt denkst, da sind 1000 Mitarbeiter drin, wie viel mehr Leistung würde das Unternehmen bringen, wenn sich jeder wirklich um sich selbst kümmert und schaut, dass er in dieser Zeit, für die er bezahlt wird, maximale Leistung bringt.
Dann würden wir in einer, also wenn jeder in so einem großen
Unternehmen. Ist nicht so, ja, aber never es ever. Ist eine Unternehmenskultursache.
Ich denke jetzt gerade an Stromberg sozusagen und stell mir vor, wenn jeder maximal Leistung bringen würde, da sind ja, bei Stromberg würden jetzt 300 Millionen Hürden in jedem einzelnen Leben sozusagen zwischen optimaler Leistungsfähigkeit und optimaler Leistung und dem Ist-Zustand liegen. Mhm. Aber ich verstehe, wenn du auf einen Unternehmer gehst, das ist halt ein anderer Schnack als das Büro von Stromberg. Ne? Mhm. Jemand, der wirklich ein Unternehmen gebaut hat und baut und das will. Und das ist deine, wenn ich das richtig verstehe, Kernthese, Marketing und Business-Sachen, gut und schön, aber... Das ist
wichtig.
Ja, wichtig. Klar. Ja. Also ohne das geht's halt auch nicht. Ne? Also du kannst ja nicht nur skalieren mit gutem Essen. Aber wenn du dein Unternehmen krass machen willst, musst du auch ein krasser Typ sein. Und in der... Was heißt krass? Ich sage mal zu viel krass. In einer sehr guten psychisch-physischen Verfassung. Mhm. Und da hast du gesagt, pass auf, du bist selbst in einer relativ guten, auf jeden Fall mal physischen Verfassung. Psychisch kann ich nicht einschätzen, aber physisch, ne? Schaust ja ganz wacker aus. Da kann ich Menschen beihelfen. Und dann hast du was gemacht, was man eigentlich als Polizist nicht macht, nämlich gekündigt. Mhm. Wie war der Prozess von eigentlich bin ich hier Polizei-Highflyer? Vielleicht sollte ich das besser kündigen. Hm.
Du sprichst schon oder wirfst das richtige Stichwort in den Raum. Es war ein Prozess. Also es war jetzt natürlich nicht von heute auf morgen. Und was jetzt am Schluss hin für mich ganz, ganz positiv war, dass so jeder, der zu mir kam, hat zum einen mal gesagt, hey, du bist echt mutig. Krass, die Entscheidung respektiere ich und so weiter. Aber vor allem geht's auch damit einher, dass ja ich ganz oft gehört habe, so, du bist so ein Typ, der macht das nicht ohne Überlegung, so. Und dann waren wir auch einmal noch feiern, und dann kommt so ein Kollege zu mir her und sagt so, hey, hat natürlich schon entsprechend ein bisschen getankt gehabt, aber sagen Menschen ja oft die Wahrheit und es blieb mir halt im Kopf, wie der zu mir gesagt hat, hey, bei jedem hätte ich gezweifelt, aber bei dir weiß ich, da entsteht was Großes so. Und das fand ich irgendwie cool, weil ich hab den Kollegen davor nicht gekannt und der kannte mich nur ein paar Monate. Also entsprechend war es ein Mitarbeiter von mir, ja, zu dem Zeitpunkt. Aber es fand ich irgendwie cool, das zu hören, weil es mir so Mut zuspricht, weil du ja manchmal, also jeder hat Selbstzweifel, ja. Aber ja, ich sag auch von mir selber, ich hätte diese Entscheidung nicht getroffen, wenn in meinem Kopf nicht, ja, die felsenfeste Überzeugung wäre, dass daraus was Großes entstehen kann, ja. Und da geht es jetzt nicht drum, der Größte und Tollste und Beste auf der Welt zu sein, sondern ich habe einfach meinen Fokus verschoben und stecke jetzt meine Energie woanders rein, ja, und will was anderes mit meinem Leben anfangen, habe mich einer anderen Aufgabe verschrieben und das ist ja jetzt nichts, ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich der einzige Mensch sein werde, der in Zukunft noch der Polizei in den Rücken kehrt. Und das mache ich jetzt nicht, weil ich böse auf die Polizei bin oder irgendwas unglaublich schlecht gelaufen ist, sondern ich habe einfach gemerkt, vom Persönlichkeitstyp her bin ich jemand, der geht in bestimmten Rollen total auf und in anderen Rollen, sage ich jetzt mal hart ausgedrückt, gehe ich unter. Ja, und du bist nun mal in solchen Berufen zu einem gewissen Grad und das ist zu dem Zeitpunkt, wo du diesen Vertrag unterschreibst, ist wie in jedem Arbeitsvertrag, bist du einer gewissen Fremdbestimmung unterlegen, ja, und hast nicht die volle Gestaltungsfreiheit. Und ich wäre heute vielleicht noch Polizeibeamter, wenn ich jetzt sagen könnte, ich kann mir immer meine Position aussuchen, ja, ich kriege Gänsehaut manchmal, wenn ich Einsätze so jetzt von außen sehe oder es ist wieder meine Heimatstadt, ist in die dritte Liga im Fußball aufgestiegen, so nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, die waren mal 2000 oder so, waren die in der Bundesliga, ja, jetzt denke ich mir wieder so, boah, wie cool wären das, die Einsatzplanung und dann dort vor Ort sein und die großen Mannschaften und Dynamo Dresden und hin und her, sind ja alles so, ja, sind schöne Erinnerungen und was ich einsehe, und das zum Abschluss, was ich einsehe, es ist nicht wie jeder andere Beruf, dass du sagst, okay, ja, ich mache jetzt was anderes, so, ja, habe die Entscheidung getroffen, sondern da hängen ganz, ganz viele Erfahrungen, ja, hinten dran, Lebenserfahrung, also wirklich und Menschenkenntnis. Ich glaube, es gibt wenige Berufe, wo du von Sozialfall bis, weiß nicht, ob mir mal ein Milliardär so in dem Beruf über den Weg gelaufen ist, aber zumindest sehr, sehr vermögende Person und sehr, sehr vermögende Umfelder, in die man sich manchmal reinbegeben muss. Ja,
ja. Ja, ist auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Beruf. Hm. Warst du verbeamtet?
Ja.
Das heißt, du hast zum Top 1%, Top 2%, ja, irgendwo, ja, der Polizei gehört?
Ganz kurz, ja, so. Also du hast jetzt zum Beispiel einen Personalkörper am Baden-Württemberg auch nachzulesen, so grob plus minus 30.000 Polizeibeamte, ja. Dann gibt's einen kleinen Teil davon, sind quasi Angestellte, Tarifbeschäftigte, ja. Also jetzt kleineren Tätigkeiten oder, was heißt kleineren, ist jetzt blöd dahergesprochen, sondern halt Assistenztätigkeiten, ja. Und dann dieser große Teil, das sind alles Verbeamtete, ja. Und dann gibt's Beamte in Ausbildung zum Beispiel, sie sind auf Widerruf, ja, die haben jetzt ein bisschen weniger Rechte, wenn da was passiert, er irgendwie straffällig wird, kann schnell sein, dass es ein Job los ist, dann wirst du nach der Ausbildung quasi als Beamter auf Probe quasi in dieses Amt berufen und als Beamter auf Probe hast du dann schon ein bisschen mehr Rechte, aber immer noch blöd, wenn was passiert. Als Beamter auf Lebenszeit sagt man dir quasi, hey, gibt es dann auch wieder gewisse Kriterien. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Tat begehst, wo du über ein Jahr Freiheitsstrafe aufgedrückt bekommst, bist du Kraft Gesetzes entlassen. Also da gibt es nichts mehr links oder rechts zu diskutieren. Und ich war quasi Beamter auf Lebzeit. Ja. Und was ich jetzt mit 1-2% meine, es gibt mittleren Dienst, einen gehobenen Dienst und einen höheren Dienst. Ich bin nicht dort angekommen, sondern ich hätte jetzt in diesem Jahr studieren sollen. Ja, stand quasi kurz vor diesem Aufstieg oder zumindest war im Aufstiegsverfahren insgesamt weit fortgeschritten und die Personen, also dieser kleine Personenkreis, wo dann in diesem höheren Dienst drin ist, die übernehmen dann sehr viel Verantwortung, also sowohl Personalverantwortung als auch Einsatzverantwortung und das macht 1-2% aus, ja. Ich hoffe,
ja, halbwegs verständlich. Sehr erklärt. Ausführlich gesagt, ja, du hast recht, aber ich stand kurz davor und war noch nicht da, ja. So. Verstehe ich. Lustigerweise erinnert mich unser Gespräch gerade ganz viel an Erik ist Elitesoldat gewesen, und in einer spezialisierten Einheit, nicht in einer Spezialeinheit. Das hat er, glaube ich, 100 Millionen Mal gesagt, weil er sagt, spezialisierte Einheit ist ein bisschen unter Spezialeinheit. Wir machen zwar ganz, ganz viel, aber ich will nochmal sagen, ich bin nicht in einer Spezialeinheit. Erik, ich habe es verstanden. So, von daher, ja, okay, du warst aber good on track auf diese Top 1%, Top 2%. So, du hättest halt das möglicherweise höchste oder in den höchsten Beamtengehältern und Stufen dienen können, dein Leben lang, deine Rente wäre sicher gewesen. So, dein Leben war gesettet. Außerdem gab es halt noch möglicherweise spannende Positionen. Du hättest halt wahrscheinlich Polizeipräsident werden können. Ob du das nachher gewesen wärst, verstehe ich, steht auf einem anderen Blatt. Aber du warst on track, hättest jetzt noch 30 Jahre Dienstzeit, so ein bisschen mehr wahrscheinlich. Wie alt bist du?
Ja, ich bin jetzt, werde dieses Jahr 30.
Ja, siehst du, dann hast du, weiß man nicht, wann dein Rentenalter ist, aber so 35 Jahre. So, da wären noch coole Positionen gewesen. Du warst in einer sehr, sehr, wie man so schön neudeutsch sagt, privilegierten Situation und hast dich bewusst entschieden, da rauszugehen. Wenn du jetzt in 10 Jahren zurückguckst und dich quasi mit deinen Peers vergleichst, mit denen, die jetzt den Masterstudiengang gemacht haben, die in diesem höheren Dienst sind, dann muss ja mit hoher Wahrscheinlichkeit dein Leben in 10 Jahren irgendwie geiler sein, als so, wie du dir dein Leben vorgestellt hättest, wenn du nicht gegangen wärst. Sehe ich das falsch oder sehe ich
also ganz nüchtern betrachtet habe ich 10 bis 15 Jahre in die Zukunft geblickt, habe geschaut, okay, was sind so die Positionen, die für mich in Frage gekommen wären, wo wäre ich gelandet, und dann habe ich gesagt, nö, das möchte ich nicht, so ein Leben führen. Jetzt nicht wegen der Tätigkeit an sich, sondern was das aus der Persönlichkeit macht, wenn jetzt beispielsweise Tuschur, Fremdbestimmung und Stress einen erheblichen Teil deines Lebens einnimmt. Ja, und das ist in gewissen Ämtern der Fall, in manchen nicht in allen, ja, aber in gewissen Ämtern, wo es dann wirklich in sehr viel Verantwortung reingeht. Und beste Beispiele haben wir jetzt zum Beispiel mit Corona erlebt, wo jetzt zum Beispiel, ja, die Einsatzlagen plötzlich nicht mehr die gleichen waren, ja, und plötzlich auch, ja, Fragen aufkommen, die es davor nie gab. Es wird immer Einsatzlagen geben, die noch nie so da gewesen waren. Aber ein Fußballspiel bleibt immer ein Fußballspiel, ja. Und Personalverantwortung bleibt in der Regel immer Personalverantwortung. Aber ja, also was jetzt zum Beispiel diese Tätigkeiten betrifft, habe ich irgendwann gesagt, nee, da prasselt so viel ein, weil die Digitalisierung, auch dieser Fortschritt, du kommst da gar nicht mehr mit. Also es ist doch, da kommen Kriminalitätsfelder auf, die sind, du kommst gar nicht mehr so schnell mit, wie diese Digitalisierung voranschreitet, neue Kriminalitätsfelder, dann dieses neue Generationenproblem, das sind Herausforderungen. Ich weiß es nicht, ob es früher auch so war, dass man früher auch gesprochen hat, oh, wie sind denn die jetzt drauf? Mag sein, weiß ich nicht. Aber ich denke mir jetzt manchmal in meinem Alter denke ich jetzt manchmal mal, oh, die so im Alter 18 bis 22, krass, wird eine Herausforderung, dass dieses Personal noch so qualifiziert ist, wie wir es damals waren oder wie es vielleicht auch vor 20 Jahren nochmal eine andere Generation war.
Warum glaubst du das?
Weil ich glaube, dass beispielsweise digitale Ablenkung krasse Folgen hat. Ja.
Und das siehst du bei den, ich sag mal, Generation TikTok, das dürfte Gen Z, sie glaube ich sein, ne?
Ich glaube, Z ist ab 95, meine ich. Okay. Ja, aber ich sehe es jetzt, ja, ab 95 beginnt so in meinen Augen ein bisschen, aber so ganz krass wird so ab 2000 und dann weiter. Also, ja, sehe ich jetzt aber nicht als Polizeiproblem, sondern insgesamt, die Arbeitsmoral hat meiner Meinung nach krass abgenommen. Ja, siehst du auch oft, ich glaube, dass da manchmal so ein bisschen auch der Faktor mit reinspielt, digitale Möglichkeiten und ich verdiene ja so leicht Geld und eigentlich möchte ich weniger arbeiten, aber mehr verdienen und die machen es mir alle vor und eigentlich Angestelltenverhältnis ist nichts für mich, so. Ich bin dafür nicht gemacht, so.
Lustigerweise hast du ja genau das Gleiche gesagt. Ja. Also mehr oder weniger. Nämlich, du bist ja in die gleiche Falle getappt, ist jetzt übertrieben, aber vermutlich hättest du vor 20 Jahren nicht gekündigt, weil eben es die Möglichkeiten des Internets nicht gab und auch die der Content, den man so konsumiert, wenn man halt im Internet sich bewegt, ist es auch nicht gab. Das heißt, du hättest lokal in deiner, nicht lokal oder regional, halt in Baden-Württemberg irgendwas gesehen und ihr hättet euer Leben gelebt. Aber das wäre jetzt meine These, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit du nicht gekündigt hättest. So, und jetzt bist du inspiriert durch das Internet, positiv, aber sagst gleichzeitig sehr kritisch, diese Inspiration, die du erfahren hast, ist eher zum Schaden der jüngeren Generation als zu deren Nutzen.
Boah, sehr, sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, wie ich jetzt beispielsweise wäre, wenn ich in dieser Generation drin wäre. Also ich, um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht was Besseres oder weiß irgendwas Besseres oder habe einen heiligen Gral gefunden oder sonst was. Aber ich habe sehr, sehr viele Jahre, 70, 80, 90, also es gab bestimmt schon mal eine Woche, wo ich auch auf 90 Stunden war, so insgesamt mit allem, was ich gemacht habe. Und ich weiß, was es für Auswirkungen hat, wenn du nicht immer die Strategie verfolgst, die du gern verfolgen würdest, ja. Und
das verstehe die Situation. Das verstehe ich nicht. Ich weiß, was es für Auswirkungen hat, wenn du nicht die Strategie
verfolgst. Also ich komme direkt zum Punkt. Ja. Ich habe zum Beispiel sehr krasse gesundheitliche Probleme gehabt, was ich mir aus heutiger Sicht sehr sicher bin, dass es Folgen von Stress war. Ja. Okay. Also es war jetzt zum Beispiel Herzbeschwerden im Sinne von, boah, ich habe plötzlich gemerkt, das Ding fängt an zu rasen. Dann war eine weitere Sache, dass mir quasi jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, sofort schwindlig geworden ist, wie nochmal was. Da habe ich mich einmal auf der Straße wiedergefunden, wo ich so gedacht habe, boah, ich glaube, ich kipp gleich zusammen so Sonntagmorgen mal, als ich zum Sport wollte. Und dann war noch eine letzte Sache, Schlaflähmung, ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Also ich weiß,
das habe ich mal gehört.
Ich weiß nicht, ob es so weit verbreitet ist, aber es war mit das Krasseste, was ich je erlebt habe. Also
was ist das?
Im Prinzip, also ich schilder es von vorne, die erste Nacht ist es so, offensichtlich krasser Stress, ja, entweder durch Alkohol, Arbeitsstress oder insgesamt dein Lebensstil halt. Du liegst im Bett, du schläfst ein und mehrere Minuten später wachst du auf, dein kompletter Körper ist gelähmt, deswegen Schlaflähmung, mit Ausnahme deiner Augen. Das heißt, du siehst, was im Raum passiert. Und dann fängt es plötzlich an und es hört sich jetzt wirklich für jemand außen, genauso für mich, als ich das erste Mal gegoogelt habe, hört sich ganz krass an. Dann ist es wie so ein Traum, also du siehst was, was nicht da ist, zum Beispiel eine Person im Raum, die nicht da ist. Und natürlich kriegst du Angst, weil du bist ja in einem Wachzustand, ja. Und da habe ich gedacht, boah, was ist denn jetzt passiert? So irgendwie minutenlang konnte ich mich nicht bewegen. Und dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht und boah, zum Glück, es war nur ein Traum und du nimmst es nicht ernst und so weiter. Und dann wieder eingeschlafen und sofort wieder aufgewacht, wieder die Augen. So, kannst du den Körper nicht bewegen, aber die Augen, ja. Okay, zur Ruhe gekommen, 2 Stunden wach geblieben. Boah, was ist denn jetzt gerade passiert? Angefangen zu googeln und dann bin ich tatsächlich auf Schlaflähmung gestoßen und dann stand da ganz, ganz oft drin, mach dir keinen Kopf, ist alles gut, du musst nicht mal zum Arzt, du musst einfach nur dein Stresspensum runterfahren. So, das ist eine Schutzreaktion vom Körper. Da gibt es auch eine Erklärung dafür. Müssten wir jetzt irgendwie einen Arzt dazu befragen oder so. Aber es kam noch ganz, ganz oft wieder und ich habe dann auch gemerkt, wo der Stress wieder ein bisschen nachgelassen hat, kam das nicht mehr. Das einzig Schöne dran war, dass du irgendwann quasi realisiert hast, oh, das ist wieder Schlaflähmung und dann waren auch die Halluzinationen weg, weil du kapiert hast, okay, ich kann mich jetzt halt wieder eine Zeit lang nicht bewegen.
Kam das, dieser Stress, nur durch den Job oder auch durch, du hast ja auch viel Wrestling gemacht und Bodybuilding, also du hast ja versucht oder versuchst das vermutlich auch immer noch, nicht, weiß ich nicht, so viel wie möglich zu leisten in diversen Lebensbereichen.
Das war mein großer Fehler, ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt, also quasi Tuschur und ohne es jetzt jemals nachgerechnet zu haben, aber es war, glaube ich, schon über Jahre hinweg, ohne es selber mitzubekommen. Quasi, also Beispiel Studium, Montag bis Freitag, Studium, ja, dann direkt Freitag, bumm, los, irgendwo Wrestling-Auftritt, dann das ganze Wochenende quasi durch und dann ja, bist halt irgendwann Sonntagnacht wieder an deinen Ort des Studiums gekommen und Montag ging es von vorne los und irgendwann kam dann auch so dazu, also ich glaube jetzt nicht, dass das schlimm war, jeder hat die Zeit mal, aber dann kam noch dazu, ja, du lenkst dich halt ein bisschen ab mit Alkohol, ja, schläfst schlecht und dann kommt halt irgendwann in so eine Teufelsspirale rein. Und vom Wrestling war es dann auch oft so, dass wir, also ich war dann auch eine Zeit lang Trainer in der Schule, wo ich zuvor ausgebildet wurde. Und da war es tatsächlich so, dass Trainingsbetrieb Samstag und Sonntag 8 bis 22 Uhr war.
Wow.
Und durchgängig quasi im 2-Stunden-Takt neue Schüler kamen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt arbeitsrechtlich so toll war, aber ich habe damals jetzt auch nicht groß drüber nachgedacht, aber von 8 bis 22 Uhr bist du ja die ganze Zeit voller Fokus bei den Schülern und ist ja jetzt körperlich auch nicht so unanstrengend in so einem Ring und du musst immer aufpassen, dass nichts passiert und musst erklären und machen und tun, hast aber eigentlich schon, ja, die Studiumszeit so, lernen solltest auch noch irgendwie und ja, das habe ich irgendwie so versucht, alles unter einen Hut zu bringen, hat auch geklappt, also ich habe einen guten Abschluss, habe im Wrestling, glaube ich, ja, kann passabel ein bisschen auf was zurückblicken, aber es hat mich zu der Erkenntnis geführt, das möchte ich nicht mehr.
Das heißt, du hast dich selbst durch Eigeninitiative im Sport und im Beruf sehr, sehr nah an Burnout dran gearbeitet.
Ja, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch sogar drin war, aber ich war jetzt nie so der Mensch, der sagt, boah, jetzt habe ich hier die Diagnose. Also ich habe keinen einzigen Krankheitstag bei der Polizei, keinen einzigen, nicht einen. Ja, und es hat manchmal ein bisschen an mir genagt, weil ich mir so gedacht habe, boah, weiß nicht, habe jetzt mittlerweile schon vor einiger Zeit rausgefunden, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr viel mehr zu Kranksein tendieren als andere. Also ist medizinisch einfach so, aber es hat manchmal ein bisschen so an mir genagt, dass ich das Pensum fahre, nie krank bin und quasi das gleiche Geld erhalte. Ja, ist jetzt aus heutiger Sicht so total, boah, Axel, was lässt du da an dich ran? Aber ja, ich weiß nicht, ob man immer so nach links und rechts schauen kann. Am Ende des Tages bist du die Person, die sich morgens im Spiegel anschauen können muss. Und das konnte ich immer und von dem her bin ich im reinen Gewissen.
Ja, fairerweise muss man sagen, dass alle Beamtenpositionen werden ja nicht nach Leistung bezahlt, sondern nach mehr oder weniger Anwesenheit, ja, Dienstalter und ich verstehe, dass da eine hierarchische Position
Rolle spielt. Es gibt schon Beförderungen, ja, die nach, also man sagt da wieder Beamtensprache, sagt man so, Leistung, Befähigung, fachliche Leistung, Befähigung, fachliche Leistung und Eignung. Und die drei Bereiche, also ist schon so niedergeschrieben und verdienst dann auch ein bisschen mehr, aber ja, glaube ich, habe jetzt am Schluss so ein paar hundert Euro mehr, obwohl ich sehr gut verdient habe. Also brauchen wir nicht drüber reden. Sehr, sehr gut.
Was auch immer sehr gut ist. Sehr gut ist immer halt für.
Ja, aber du darfst nicht immer nur rechnen, das, was du jetzt verdienst. Du musst rechnen, was dann am Schluss bei der Pension ist.
Ich verstehe also
im
das.
Vergleich, ja.
Aber manche sagen, wenn du 10.000 Euro netto hast, wie soll man davon leben? Und manche sagen, ey, ich kann mit 450 Euro im Monat, da führe ich das beste Leben. Also wenn ich 900 verdiene, verdiene ich mega. So, deswegen sage ich, sehr gut und sehr schlecht,
ja,
ist extrem keine subjektiv.
Keine Frage, ja.
So. Du hast gerade so diese Wrestling-Sachen gedroppt und du hast gesagt, wir hatten einen Wrestling-Auftritt. Ich verstehe dieses Wrestling-Game komplett überhaupt nicht. Also, wenn wir über Wrestling sprechen, in dem Zusammenhang sprechen wir über, ja, also nicht Ringen, also die englische, wenn der Engländer über Wrestling spricht, in einem MMA-Zusammenhang zum Beispiel, dann meint er das deutsche Ringen, also auch eine olympische Sportart, wo es darum geht, den anderen irgendwie vom Stand auf den Rücken zu legen. So, wenn du Wrestling sagst, meinst du halt das, was ich in meiner Kindheit so WWF, World Wide Wrestling Federation, und das heute, glaube ich, ein bisschen anders heißt. Und was ist dieses Game? Du sagst, also, wir hatten einen Wrestling-Auftritt. Damals war, was ich mir vielleicht das nochmal, als ich damals klein war, erinnere mich, dass so alle dachten, das wäre nicht fake und dann kam raus, es ist fake und es war trotzdem aber dann da. Und ich war einmal bei so einem, bei einem Wrestling-Auftritt in Berlin und war ganz fasziniert, was heißt fasziniert davon, da sind Leute aufgetreten, vielleicht warst sogar du da, ganz lustig, keine Ahnung, und es handelte sich, von dem, was ich wusste, um einen Showkampf. Also die kämpfen, so mein Wissensstand, nicht wirklich. Aber die Leute im Publikum sind so ausgerastet, als würden die wirklich kämpfen. Und ich dachte so, hä? Ich habe es nicht verstanden. Von daher, vielleicht erklär mir diese Sportart.
Zwei Fragen, bevor ich anfange. Wann warst du in Berlin?
Vor 8 Jahren ungefähr.
Könnte hinhauen.
Ja, ja. Die Typen sahen halt ungefähr so aus wie du. Von daher, vielleicht warst du da.
Und die zweite Frage noch, was verstehst du unter Fake?
Das ist eine sehr gute Frage.
Nur einfach als Grundlage, damit ich loslegen kann.
Als ein Showkampf, anders. Ein Kampf für mich, ein ungefakter oder ein, wenn ich von einem Kampf spreche, dann würde ich von etwas sprechen, wo sich zwei oder mehr, aber wir bleiben immer in zwei, Menschen gegenüberstehen, die beide das Ziel verfolgen, den anderen zu besiegen. Sei es jetzt in Boxen, Kickboxen, MMA, Ringen, so. Es gibt in jeder Sportart gewisse Regeln. Niemand weiß, wie die ersten 1, 2, 3, 50 Sekunden sind. Niemand weiß, wie die erste Runde ist, wie die zweite Runde ist. Und mein einziges Ziel ist, dich als mein Gegner umzuhauen. Und dein einziges Ziel ist, mich als deinen Gegner umzuhauen. So. Alles, was davon abweicht, nämlich, keine Ahnung, wir gehen über 3 Runden und nicht über 2. Oder wenn ich das mache, helfe ich dir und dann wirfst du mich einmal dafür für jedes Mal. Keine Ahnung, das wäre für mich Fake in Anführungsstrichen.
Ja, okay. Also grundlegend mal, du hast völlig recht, wenn im beispielsweise amerikanischsprachigen Raum von Wrestling gesprochen wird, dann ist es eigentlich das Amateur Wrestling, also Amateur-Ringen quasi, griechisch-römisch zum Beispiel, ja, oder Freistil-Ringen gemeint. Und dann gibt es noch Professional Wrestling, ja. Es ist vorweg Sportunterhaltung, ja. Die Amis sagen inzwischen auch als nicht geschützten Begriff, sondern als quasi gängigen Begriff dafür, sagen die Sports Entertainment. Also Sportunterhaltung im Deutschen. Es geht im Prinzip darum, dass eine sportliche Darstellung, und es ist ein Hochleistungssport, können wir gleich drauf kommen. Es ist aber ein Mix zwischen diesem Leistungssport und Unterhaltung. Ja, also es dient der Unterhaltung. Es gibt gewisse Elemente. Es gibt zum Beispiel diese Elemente im Ring, wo es wirklich drum geht. Also ja, kann man schon sagen, es wird ein Kampf dargestellt, ja, und dann gibt's noch sogenannte Storyline-Elemente, wo dann quasi drumherum eine Geschichte erzählt wird. Du kannst es dir vorstellen wie ein Actionfilm in live, ja, okay. Und ist in Amerika ganz, ganz groß. Es ist tatsächlich auch mal, ich weiß nicht, ob es heute wird's nicht mehr so sein, aber es war mal auf einer Ebene mit der NFL. Also wenn in Amerika beispielsweise so die ganz bekannten Stars, heute Dwayne Johnson, The Rock kam auch aus dem Wrestling-Bereich, Dave Bautista, John Cena, whatever, Undertaker, ja. Also die werden quasi wie Hollywood-Stars da drüben behandelt. Ist inzwischen auch ein Milliardenunternehmen, was du jetzt vorher angesprochen hast, World Wrestling Federation, heißt inzwischen World Wrestling Entertainment, Sports Entertainment, ja. Und die sind im Prinzip damit groß geworden, dass diese Kämpfe zur Schau gestellt werden, und da wird das Publikum unterhalten, ja. Und das Publikum weiß in der Regel, okay, ich komme hierher, weil ich unterhalten werden möchte. So. Und was ich bis heute nicht so wirklich nachvollziehen kann, ist dieses, boah, ist doch alles fake und hin und her. Ja, ist es. Und jetzt, wenn du jetzt ins Kino gehst und dir einen Actionfilm anschaust, schaust du dann einen James-Bond-Film an und denkst dir so, boah, nee, das ist doch gefaked, das ist doch, oder ein Rocky-Film, boah, der Kampf ist doch gar nicht echt oder so. Ja, hat auch nie jemand gesagt, so. Die Leute bezahlen dafür, um unterhalten zu werden. Dass aber da Menschen in den Ring reinsteigen und ihr Leben aufs Spiel setzen, und das ist wirklich so, wie ich es meine. Es gibt Wrestler, die im Ring gestorben sind, wegen der gefährlichen Aktion, und meiner Meinung nach wird's auch immer gefährlicher, weil der Reiz immer höher sein muss, und was jetzt vielleicht vor 10, 15 Jahren geklappt hat, klappt heute nicht mehr, weil es auch da in dem Bereich halt die Zuschauer total, ja, durch das Internet quasi gesättigt sind mit sämtlichen Aktionen. Was jetzt früher das Publikum zum Ausrasten bewegt hat, ist halt heute so, ja, und jetzt, ja, was ist jetzt hier gerade passiert, aber es ist und bleibt so, dass es eine ganz, ganz krasse Sportart ist, wo ich ganz, ganz viel Respekt, also jetzt auch heute, ich bin nicht mehr aktiv im Ring, habe mich dagegen entschieden, hatte auch einen Abschiedskampf, wenn du so willst. Ich sag heute noch, also ich habe Kontakt zum Beispiel zu einem, der jetzt dort unter Vertrag ist, und geht's dann auch in Millionenverträge rein, die müssen Leistung bringen. Also und zwar jeden Tag, weil, also diese Menschen sind 300 Tage im Jahr unterwegs und 300 Tage in einer anderen Stadt.
Okay,
auf das ganz hohem Level.
Habe ich verstanden. Ich oder anders. Ich verstehe das so als so eine Art Action-Theater. Und ich würde jetzt nicht zum James-Bond-Film, sondern halt quasi ein Theaterstück. Ja. So, es wird ein Theaterstück aufgeführt und es ist aber nicht Hamlet, sondern das ist es ist ein Kampftheaterstück, in dem nicht wirklich gekämpft wird. Aber natürlich muss man allein schon athletisch aussehen, um diesen Kampf realistisch oder so, wie der Zuschauer es eben haben will, zu machen. Genauso, wenn man halt was singt, muss man singen können. Da musst du halt auch vermutlich wirklich kämpfen können. Vermutlich seid ihr alle halt keine schlechten Kämpfer. So, und körperlich fit sowieso. Und die Zuschauer kommen dann dahin, hätten ja die Möglichkeit, sich so ein UFC-Event anzugucken oder ein WWE-Event. Die Eventstruktur ist sehr ähnlich. Da kommt ein bisschen Show, aber bei den WWE oder in dem Professional Wrestling ist es so, dass die Kämpfer sich eigentlich mögen. Bei der UFC mögen die sich möglicherweise auch, aber dann nicht. Also die was wissen die schon? Wissen die schon, wie das ausgeht? Oder wissen die schon, welcher Move wann? Du gehst da in den Ring. Was passiert? Oder was passiert vorher? Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren Ungeskriptet-Podcast, wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an bennett@ungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet.
Also insgesamt ist es wie eine Sprache eigentlich, insbesondere auf hohem Niveau, ist es so, dass, also wenn wir jetzt beide zum Beispiel uns treffen würden, wir steigen jetzt in Amerika in den Ring, wir kannten uns davor nicht. Ja, jetzt heutzutage kann ich vielleicht auf YouTube davor einen Kampf von dir anschauen oder so, kann schon ein bisschen mitbekommen, wie du drauf bist, was so deine speziellen Bewegungen sind, die du dir vielleicht immer und immer wieder bringst, um das Publikum zu entertainen. Aber insgesamt gibt's wie so eine Sprache, wo vorher tatsächlich das Ergebnis zumindest im überwiegenden Anteil auf der Welt steht das Ergebnis davor fest. Ist praktisch wie so ein Drehbuch. Aber dieser Kampf an sich, der ist jetzt in der Regel nicht von vorne bis hinten durchgeplant. Also deswegen sage ich, das ist wie so eine Sprache. Du weißt, was als nächstes kommt. Du siehst diese Bewegungen und klar gibt es so ein bisschen Vorgaben, insbesondere so, wenn es dann um TV-Verträge geht, wo es dann drum geht, hey, da ist die Kamera, da müsst ihr euch ein bisschen hier so zu der Kamera richten, da wieder da drüben. Okay, in dem Kampf, also da geht es ja um sehr viel Geld, ja, in dem Kampf kann es zum Beispiel auch sein, dass da jetzt gerade eine Werbeunterbrechung ist, ja, du kannst wieder ein bisschen runterfahren, boom, Werbeunterbrechung vorbei und dann, aber da muss Action drin sein, weil auf Kamera sieht immer alles ein bisschen langsamer aus wie in live und deswegen sagen viele Zuschauer auch immer, boah, ich kenne es aus dem Fernsehen, aber wenn du das live siehst, das ist so krass und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ein Drehbuch, aber da ist nicht von A bis Z alles drin beschrieben, die Athleten sind insbesondere auf hohem Level so krass ausgebildet, dass sie im Prinzip in der Regel kurz miteinander sprechen, okay, wie wollen wir heute miteinander umgehen und dass da nicht jeder immer den anderen mag und manchmal auch ein Konkurrenzkampf stattfindet, manchmal auch live vor der Kamera quasi oder live im TV, gab es alles schon, ja.
Das heißt, die müssen dass ich dir unterbreche, aber die konkurrieren ja alle trotzdem miteinander, um der beliebteste Wrestler sozusagen zu sein.
Ja.
So, und dann will man, wenn jetzt vom Kampf ausgemacht ist, dass du bist der Gewinner. Und ich finde dich aber eigentlich doof. Und ich finde, du hast deinen ganzen Erfolg nicht so richtig verdient und ich sollte an deiner Stelle sein. Dann würde ich dir quasi...
Wirst du morgen gefeuert.
Ja, aber verstehe ich. Ich würde dir trotzdem versuchen, einen reinzudrücken. So, ich gehe deine Moves mit, aber zwischendurch wäre das so, dass ich...
Ich sag nicht, dass es auf hohem Niveau nicht schlaue Füchse gibt. Eine Sache noch, ganz wichtig, zu den Fähigkeiten, weil du gesagt hast, ja, dann kann ich zu UFC gehen und so weiter. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass die WWE und die UFC unter einer Firma stehen, also ja, gleichrangig. Und zum Thema Fähigkeiten, Brock Lesnar sagt dir vielleicht was aus der UFC. Er war ein ganz, ganz krasser Amateurringer. Hat, glaube ich, University of Minnesota, war da NCAA heißt es, glaube ich, also ist Amerika so eine ganz große Highschool-Liga, war da Champion, ist in die WWE gekommen, wurde da Champion, hat dann gesagt, okay, ich bin so ein krasser Typ, ich gehe in die UFC und ich baller jeden zusammen so quasi. Ist in die UFC rein und ist UFC Heavyweight Champion geworden. Nur um dann später wieder zu sagen, eigentlich gefällt mir Wrestling doch gut, ist aus der UFC wieder raus und wurde wieder WWE Champion. So quasi.
Guter Mann.
Und es wird auch, also ja, es gibt wirklich krasse Leute mit krassen Fähigkeiten dabei und immer wenn es jemand von außen schaut, sagt er so auch oft, dass es sehr, sehr muskelbepackte Menschen sind, also ist jetzt heute ein bisschen anders wie früher, weil halt auch mit Steroidmissbrauch und so, das ist heute nicht mehr so krass wie früher. Aber heute sind die Menschen genauso athletisch, sage ich mal, ja. Aber es geht nicht mehr darum, dass du jetzt das muskelbepackte, der muskelbepackte Star, früher hieß es immer larger than life Star, ja, also
sahen früher so ein bisschen alle aus, sehen auch heute, glaube ich, noch so ein bisschen wie Superman.
Ja, genau.
So wie man sich das vorstellt. In der UFC sehen halt alle aus, so wie ausgemergelte, aber sehr starke Leute. Mhm. Aber die hungern sich ja alle runter. Ja,
aber es kommt tatsächlich immer mehr so, also die rekrutieren oft auch Menschen so jetzt aus Bereichen wie aus dem Football oder so, wo eh schon, also wirklich Ausnahmeathleten dabei sind und nehmen die quasi unter Vertrag und bringen ihnen alles bei, was sie wissen müssen, um im TV zu bestehen.
Und das kann sie, also ich hätte, würde jetzt, wenn ich das nicht wüsste, dass es das, dass es halt parallel existieren kann zu UFC, würde ich denken, dass jemand, der heute Abend sich einen Kampf angucken will, kann der sich, geht er zu WWE oder geht er zu UFC? Würde ich denken, wenn doch die Wahl besteht, einen quote unquote echten Kampf zu gucken, dann guckst du halt einen echten Kampf. Hm. Warum gehen Hunderttausende von Leuten dann auf diese WWE-Events oder allgemeine Pro-Wrestling-Events?
Da geht es um Emotionen. Also es ist ja oft so, dass sich so, ja, wie in einem guten Film, es baut sich Spannung auf, ja, und es ist ja manchmal so quasi, dass es das Drehbuch sogar über Monate zieht, ja, und dann Spannung aufgebaut wird und du weißt nicht, boah, was passiert als nächstes und boah, kämpfen jetzt vielleicht die beiden miteinander, weil sie noch nie miteinander gekämpft haben. Dann kommen manchmal spektakuläre Kämpfe dazu, wo es dann noch um Leitern geht und die Menschen fliegen live vor Zuschauern durch Tische und so weiter und das gibt's ja in der UFC nicht. Also,
okay.
Um Gottes Willen, ich schaue jetzt zum Beispiel MMA kaum, obwohl ich es total beeindruckend finde und auch echt sehr, sehr krasse Athleten dabei sind, aber ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, in Deutschland nachts wach zu bleiben und ich weiß nicht, ob der Kampf jetzt 15 Sekunden geht oder ob es eine Schlammschlacht wird, so quasi. Und im Wrestling weiß ich, okay, da hat sich lang was aufgebaut, boah, da sind Emotionen dabei, ich will unbedingt, dass mein Lieblingssuperstar diesen Kampf gewinnt und den Titel hat er sich schon so lang verdient und so weiter und das sind Zuschauer sind da gefesselt, ja, die, man merkt es so richtig, so, das ist eine ganz andere Gemeinschaft, so, du hast Berlin erwähnt, also in Berlin ist das jetzt auch so, ich nehme jetzt kein Blatt vor den Mund, in Berlin leben viele Menschen, die haben nicht viel Geld, aber ich weiß, es ist gesichert, dass ganz, ganz viele quasi ihr letztes Geld ausgeben, um da jeden Monat ihre Lieblingskämpfer zu sehen und das finde ich total beeindruckend, das habe ich auch im Laufe meiner Zeit. Ich bereue ganz, ganz wenig, aber ich habe zu wenig mir manchmal Zeit genommen für Zuschauer, die dafür bezahlen, dass du sie unterhältst. Und da gab es immer mal wieder, ja, welche, die dann aufgrund von Krankheit oder so gestorben sind, wo aber so Die-Hard-Fans waren. Und dann denkst du ja manchmal, du Idiot, warum hast du dir nicht mehr Zeit genommen? So, das war ihr Leben. Da lief vielleicht das Leben abseits nicht gut, weil Krankheit, sonstige Lebensumstände, wie auch immer, aber die wussten immer, boah, aufs Wrestling kann ich mich verlassen, da werde ich unterhalten, wir brennen alle für die eine Leidenschaft, die irgendwie 95% der anderen Menschheit als idiotisch bezeichnet und da ist so ein Zusammenhalt gewachsen und ja, fand ich manchmal schade, also ich bereue ganz, ganz wenig in meinem Leben, aber da denke ich mir manchmal so, du Idiot, was hast du gemacht?
Ja. Gibt's da auch dann so, keine Ahnung, Insta-Battles, dass sich die Athleten außerhalb der Show so öffentlich ein bisschen dissen, um da Spannung aufzubauen? Oder findet die Show in der Show statt?
Ich weiß gar nicht. Also ich weiß nicht, wie sich es jetzt so die letzten 2-3 Jahre entwickelt hat, aber ich glaube wenig, weil es halt also ich finde es jetzt von außen, ich weiß nicht, ob es das der wahre Grund ist, wenig glaubwürdig. So, ja, mag es bestimmt mal sein. Also es sind auch immer wieder, das ist in Mexiko, glaube ich, ganz riesig, Bad Bunny, so ein ganz bekannter Musiker, hat, ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower auf Instagram. Ich kannte ihn davor auch nicht, aber ist quasi für die ein Weltstar. So. Und der tritt dann dort auch auf. Oder Logan Paul, der quasi, also ist der auch ein absoluter Internet Rockstar, sage ich jetzt mal, der dann ja im Heimlichen quasi trainiert hat, und wirklich ein verdammt gut, also ich habe mal einen Kampf von ihm gesehen, gesagt, krasser Athlet.
Krasser Typ, ja.
Krasser Athlet, und hat sich wirklich, also mit höchstem Respekt hat der sich Fähigkeiten angeeignet, wo ich sag, hey, du hättest es auch ohne deinen Bekanntheitsgrad verdient, dort aufzutreten. So, und ja, also es ist schon so, dass diese ganze Geschichte mit den sozialen Medien schon dazu beigetragen hat, dass oft auch Menschen eine Plattform bekommen, die es davor nie geschafft hätten. Ja, durchaus.
Du hast gerade das Wort heimlich benutzt. Das hattest du vorhin auch schon mal im Vorgespräch oder quasi, als du reingekommen bist, dass es für Menschen, die da doch sehr professionell sehr viel geben, um diesem Sport erfolgreich zu sein, die nicht möchten, dass Leute wissen, dass sie in dem Sport sind.
Also bei mir war es so, dass ich ganz, ganz lange so ein bisschen unterbewusst eigentlich darum bemüht war, dass möglichst wenige wissen, dass ich der Leidenschaft nachgehe. Es war insbesondere in der Anfangszeit, war es halt nicht zu vermeiden. War eigentlich meine gesamte Jugend, Kindheit, Jugend bis junges Erwachsenenalter hindurch habe ich Fußball gespielt. Dann kam irgendwann so die Dominanzentscheidung, bleibe ich jetzt beim Fußball oder gehe am Wochenende zum Wrestling? Und dann fiel die Entscheidung klar auf Wrestling. Und dann kam es halt irgendwann so im Beruf, dass ich mir gedacht habe, weiß nicht, ob das so gut ist, wenn, ja, wenn du quasi am Wochenende für Außenstehende leicht bekleidet im Ring rumhüpfst und so weiter. Und ich war schon immer ein Mensch, so ich hasse es, mich rechtfertigen zu müssen. Mhm. Ja, und ich glaube, das war unterbewusst in mir drin, auch wenn jeder zu mir, der es irgendwann rausbekommen, gesagt hat, warum hast du nie was gesagt? Ich finde es so überkrass, jemanden zu kennen, der das macht. Aber es war halt für mich immer, es hat mich unglaublich viel Kraft gekostet, wenn jemand es rausgefunden hat, dann erst mal gelacht hat, dann guck mal, was ich gesehen habe und hin und her. Und heute denke ich mir, ja, so what, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin, und du hast keine Ahnung, was ich in der Zeit alles durchgemacht habe. Keine Ahnung.
Ja. Ich verstehe nicht, warum einem das peinlich ist, dass man ein guter Athlet in einem Sport ist. Wenn du jetzt zum Beispiel Golf spielst, ist das jetzt ein cooler Sport oder ein uncooler Sport? Hättest du das vermutlich gesagt, ja, ich bin halt Pro-Golfer. Wenn du, keine Ahnung, Turnierreiter bist, ist jetzt vielleicht nicht der absolut coolste Sport, aber das würdest du doch nicht heimlich machen.
Du hattest doch Markus Baulig hier.
Ja.
Hat er nicht auch? Ja. Grüße gehen an ihn raus. er hat, meine ich, auch mal in einem Interview, und ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier war, gesagt, dass er ein bisschen so gemobbt wurde in die Richtung, dass er Schauspieler war oder zumindest eine Schauspielschule besucht hat und dann Auftritte gemacht hat und so weiter. So, und ich weiß nicht, was Menschen manchmal dazu veranlasst, dich da runterzuziehen und quasi dir so ihre Ablehnung zu zeigen. Und es war bei mir tatsächlich oft so, weil sie einfach nur gelacht haben und gesagt haben, was ist denn das für ein Schrott, und doch eh alles nur gespielt und fake und hin und her, und quasi keinen Respekt dafür gezollt haben, was wir so auf uns genommen haben. Und in mir drin war dann immer, hey, du hast keine Ahnung, ich opfere meine ganze Zeit, also seit ich 13 war, ich habe nichts anderes gemacht. Also die ganze, ich habe wirklich meine Jugend geopfert. Also wirklich, jedes Wochenende. Es gab kein Wochenende, wo ich nicht irgendwie unterwegs war. Und das schon in ganz, ganz jungem Alter. Immer, wie hieß es, Bayern-Ticket. Dann irgendwann später halt immer so mit der Bummelbahn so 8-9 Stunden irgendwo hin. Nur weil es halt nicht viele Schulen gab. Ja. Und dann war in mir drin immer so, boah, es kostet mich Energie, mich da rechtfertigen zu müssen. Und irgendwann habe ich dann einfach für mich aufgegeben und gesagt, hey, ich muss vor niemandem prahlen oder so, ich gehe einfach nur meiner Leidenschaft nach, lasst mich in Ruhe und so weiter, und dann hat sich es halt so entwickelt.
Aber du bist ja nicht der Einzige, bei dem sich das so entwickelt. Also wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich möchte persönlich das nicht, aber es scheint ja viele, wenn ich das dich richtig verstehe, Pro-Wrestler zu geben, denen das peinlich ist, dass sie sehr erfolgreich in einer Sportart sind oder in einer Art der Unterhaltung, wie auch immer man Sport, Entertainment, glaube ich, hattest du gerade gesagt, die sind, um in dieser klassischen Alpha-Sprech zu sagen, da sind diese Alpha-krassen Super-Muskeltypen, die halt aussehen wie Superman. Dann kommt halt irgendwie so ein Lappen von der Straße gelaufen und sagt, haha, ich habe gesehen, du bist ein Profikämpfer. Hä? Ich verstehe das nicht. Weil normalerweise würdest du halt nicht zu jemandem gehen, der größer und stärker ist als du und sagen, ha, ich finde dich lustig. Und dann kriegst du halt eine geschallert. So, aber
ich find's nicht gut. Ich würde es als Führungskraft anders entscheiden. Aber jetzt werden wir konkret. Es gibt eine Führungsposition zu besetzen. Es gibt Person A, es gibt Person B. Beide bringen die komplett gleiche Leistung, unabhängig jetzt mal vom Geschlecht. Beide bringen die komplett gleiche Leistung. Die eine Person führt ein Familienleben mit zwei Kindern, Haus, Garten, Frau. Die andere Person macht am Wochenende komplett wilde Sachen. Du weißt, dass der oder diejenige quasi wenig Schlaf bekommt und so weiter dadurch. Wenn du die Person in Google eingibst, dann kommt XY, du siehst Bilder, wo der quasi oberkörperfrei irgendwo vor ganz, ganz vielen Zuschauern auftritt und so weiter. Wen würdest du als Führungskraft auswählen?
Ich würde immer den mit dem Oberkörper frei nehmen. Aber ich glaube, ich bin auch in einer ganz anderen Bubble als halt, ich glaube, Konformität in einer Beamtenstruktur ist halt etwas, was...
Das ist kein Beamtending.
Okay. Würde ich jetzt, also wenn ich eine Bewerbung bekomme, so, da schreibt jemand, hey, hier ist, keine Ahnung, die gute Bewerbungs- oder ein gute Vorstellungsgesprächfrage wäre aus meiner Sicht, hey, was hast du in deinem Leben Außergewöhnliches geleistet? Oder in was für einem Bereich hast du, keine Ahnung, mal irgendwie einen viralen Musikhit gelandet, warst du in Abi-Band oder sonst was? Okay, ich bin halt Profisportler in einer Nische, das erfordert ein hohes Commitment. Und die meisten Menschen könnten das nicht, selbst wenn sie wollten. Und das wäre für mich so ein Beleg für außergewöhnliche Fähigkeiten und für Disziplin und Commitment. Wogegen der Typ, der sich halt irgendwie in ein Familienhaus gekauft hat und mit seiner Frau da wohnt, ja, keine Ahnung, ob der Psycho ist, ob der irgendwas kann, der ist halt einfach unauffällig.
Du zählst zu einer Minderheit mit der Ansicht. Ich finde es total gut, dass du so denkst, aber ich bin überzeugt davon, dass du zu einer Minderheit zählst. Ich werd noch konkreter in meinem Beispiel. So, wahre Begebenheit. Wir nehmen wieder die zwei Personen und die eine Person, die sich am Wochenende total, ja, quasi verausgabt und ja, die wird ein, ja, besserer Mensch ist das falsche Wort, aber sie hat offensichtlich Durchhaltevermögen, sie hat offensichtlich Ehrgeiz und so weiter. Und jetzt kommt dieser Tag und der ist bei Fußballern zu beobachten, der ist sonst wo bei Personen zu beobachten, die in der Öffentlichkeit stehen. Es kommt dieser Tag, wo dieser Person beispielsweise von außen der Stempel aufgedrückt wird, hey, du warst vor zwei Jahren mal bei dieser Party, ich habe aufgenommen, wie du mit XY rumgeknutscht hast, die Person, die war gar nicht mehr fähig, die war total betrunken, du hast mit der rumgeknutscht, hast sie quasi ja zu was gezwungen, was sie nicht wollte und so weiter. Hier, ich habe Bilder, ich habe Beweise, ich stelle das Ganze ins Internet rein, wenn du nicht XY machst. So, die Person sagt, lass mich in Ruhe, da war nichts dran und so, okay, alles klar, zack, ins Internet rein. Du hast ein Unternehmen, du bist jetzt wieder dieser Entscheider drüber, nehme ich A oder nehme ich B, und du hast ein Unternehmen, das die Marke muss gewahrt werden. Und die Gefahr ist doch viel größer, diese Person zu nehmen, ob sie jetzt was dafür kann oder nicht. Ich persönlich aus meiner Erfahrung sage, in vielen Bereichen kann sie nichts dafür. Aber du wirst, wenn auch unterbewusst, dich für die andere Variante entscheiden, wenn du ein Mensch bist, und es sind nun mal ganz, ganz viele, der sicherheitsbedacht ist. Ah, nimm mal lieber die Person und so weiter. Sicherer Hafen, die macht ihre Arbeit schön und alles ist gut, ja. Bei der Person kriege ich vielleicht 3, 4, 5% mehr Leistung, vielleicht auch 10% mehr, aber ist es mir nicht wert, weil das Risiko zu hoch ist, dass irgendwann mal was hochkocht, was meinem Unternehmen schadet, im Ansehen.
Buff. Ja, da wäre ich sogar, ich sag mal, wenn sich jetzt so ein Skandal, wenn da jetzt jemand mit den Vorwürfen einer Straftat konfrontiert
ist. Sorry, dass ich unterbreche, aber es gab doch mal diese MeToo-Zeit. Die ist übergeschwappt aufs Wrestling.
Ja. Die ist übergeschwappt. Warum würde das aufs Wrestling überschwappen?
Showbusiness? Ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt nicht verneinen, dass es im Showbusiness und insgesamt in der Unterhaltungsbranche nicht vermehrt vorkommt, dass Menschen, ja, oder insgesamt bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ja, dass es oft mal vorkommt, dass ein Fan sich verguckt oder auch in die andere Richtung. Ich sehe in deinen Augen schon, wie du gleich Till Lindemann erwähnen willst. ich würde es jetzt nicht verneinen, dass es da nicht vermehrt vorkommt. Ja, es gibt es in anderen Berufen auch, braucht man nicht drüber reden, aber es kommt dort vermehrt vor und insgesamt diese MeToo-Sache kann es viele Auslöser haben, weiß ich nicht, habe ich mir bis heute keinen Kopf gemacht, aber Fakt ist, es ist übergeschwappt und es hat ganz, ganz viele ihre Karriere gekostet, wo dann auch Chatverläufe aufgetaucht sind und so weiter, wo sich jeder sein Maul drüber zerrissen hat, was diese Person so alles privat mit der anderen schreibt, aber niemand sich das Maul drüber zerrissen hat, dass es vielleicht auch eine Straftat ist, so einen Chat öffentlich zu machen. So, es hat plötzlich niemand interessiert und das fand ich ganz, ganz eklig, weil du kannst Dinge, Gottes Willen, es gibt solche Fälle, braucht man nicht drum herum reden, es gibt bestimmt sehr, sehr viele von diesen Fällen, sehr viele, keine Frage.
Wenn du sagst, aber von solchen Fällen, dann meinst du, wo jemand seine Macht tatsächlich missbraucht und Straftaten wie beispielsweise Missbrauch begeht, das gibt es, ja, und das ist schlecht.
Oder zumindest seine Stellung in gewisser Weise ein bisschen ausnutzt und es da, und weiß, dass er es dadurch leichter hat. Ja, aber ob wir da jetzt immer sofort in den strafrechtlichen Bereich reinkommen, weiß ich nicht. Ja, ja, und da finde ich einfach, ist nichts rechtfertigt, dieses Ding öffentlich zu machen. Nichts davon. Weil du machst nicht nur eine Karriere kaputt, du machst vielleicht auch ein Leben kaputt, weil Beispiel, weiteres. Eine Wrestlerin ist dabei gefilmt worden bei einer sexuellen Aktivität mit jemand anderem, hat offensichtlich eine dritte Person gefilmt und das Ding wird ins Netz reingestellt. So, finde ich absolut geisteskrank, dass jemand sowas hochlädt. Dieses Ding ist heute noch abrufbar. Und sie hat irgendwie Jahre später drüber gesprochen, also total zusammengebrochen, war eh psychisch, glaube nicht in der besten Verfassung und hat gesagt, hey, ich wollte mir das Leben nehmen. So, was wäre jetzt passiert, wenn sie sich wirklich das Leben genommen hätte? Die war jahrelang in psychischer Behandlung, genau deswegen, weil plötzlich sie vom gefeierten Superstar an Pranger gestellt wurde, dass sie Sex mit jemand anders hatte und so. Und jetzt?
Was genau war der Vorwurf? Du hast Sex mit jemand anders oder...
Der Vorwurf war, dass sie quasi sehr viele wechselnde Partner hat, ja, weil sie zu dem Zeitpunkt, meine ich, lege ich mich jetzt nicht fest, in einer Beziehung mit jemand anders war. Moralisch brauchen wir nicht drüber reden, aber nichts rechtfertigt, das Ding online zu stellen. Ja, und genauso, wenn wir jetzt wieder auf diese Chatverläufe zurückkommen, wenn da irgendwie strafrechtlicher Inhalt drin ist, dann geht zur Polizei und erledigt, ja, aber stell sowas nicht online. Und es sieht man auch ganz oft in anderen sozialen Netzwerken, boah, ich weiß nicht, ob, also ich bin manchmal auf Twitter, also tatsächlich nur privat, weil mich so ein bisschen Nachrichten interessiert manchmal und wenn ich dann so sehe, was da für Videos auftauchen und von TikTok brauchen wir nicht reden, da sage ich, wie zum Teufel kann das Ding da online kommen? Oder ich habe mal als 14, 15, 16-Jähriger, nee, wahrscheinlich war es früher. Also ich denke so mit 14, wo das Internet jetzt noch nicht so riesig war. Kennst du das noch?
Rotten.com, ja.
Ich habe halt original gesehen, wie jemand bei lebendigem Leib quasi geköpft wird. So. Und dann denke ich so,
es gibt
ja, aber wer stellt sowas ein? Es ist doch...
Gut, wenn du jetzt auf das Video raus willst, wer schlägt jemand anderen im Kopf ab, wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage, wer filmt das? Und die dritte Frage, wer stellt das dann hoch? Aber ich glaube, diese wer stellt das hoch-Frage ist viel leichter zu beantworten, weil es gibt halt viele Ottos. Und die Barriere, etwas ins Netz zu stellen, ist halt sehr, sehr klein. Jemand anders zu enthaupten, die Barriere ist schon deutlich höher, ne?
Ja, wir driften jetzt im Thema ein bisschen ab, aber die Kernaussage ist und bleibt, dass es heute ganz, ganz andere Herausforderungen mit sich bringt, wenn du in der Öffentlichkeit drin bist.
Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden. Und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben_ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter.
Ja.
Ich habe neulich mal eine Geschichte gehört von einem sehr, sehr erfolgreichen Influencer, der sagt, es ist einfach ein Problem, wenn ich in mein Hotelzimmer komme und da liegt eine nackte Frau auf dem Bett. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern es passiert regelmäßig, dass die sich dann halt Zugriff auf irgendwie, die schmieren die Putzfrau, die kriegen raus, in welchem Hotel die sind. So, und dann hast du halt irgendwie so eine möglicherweise Verrückte und die liegt da. Und jetzt könnte man sagen, okay, ist ja ganz, das sind ja möglicherweise auch hübsche Frauen und die irgendwie auch cool, aber das, die sagen, das Risiko, damit was zu machen, ist, die musst du immer rausschmeißen. Du musst die Polizei holen und sagen, ja, die ist da. Das wäre vor 30 Jahren wahrscheinlich anders gewesen. Da hätte man gesagt, okay, ein Gruß aus der Küche ist da. Aber heute, die Angst scheint berechtigt zu sein, dass das gegen einen verwendet werden kann. Ob das immer zu Recht oder zu Unrecht ist, ja, ist halt wahnsinnig kompliziert. Ne?
Also mein Trainer in der Wrestling-Welt, der war tatsächlich lange, damals gab es noch World Wrestling Federation und World Championship Wrestling. Der war dort unter Vertrag, war, ich glaube, mit 18 bereits unter Vertrag. Dann sehr, sehr jung, sehr erfolgreich. Also da war es wirklich auf einer Ebene. Die waren absolute Hollywood-Superstars so quasi. Und was der für Geschichten von damals rausbringt, so, also du verlierst den Glauben. Und die Kernerkenntnis ist so, damals gab es halt keine Smartphones. So, ja, war jetzt auf ihn nicht bezogen, aber insgesamt so diese Geschichten, die er aus der Zeit mitbringt, ist eine andere Liga wie heute. Also heißt ja nicht, dass es heute nicht auch noch gibt.
Ja, offensichtlich sehr
Telefon ja, und so. Aber ja.
Ich weiß nicht, was da dran ist, ja. Ne, aber das ist jetzt gerade, wenn wir das aufnehmen, ist das ein Thema, was halt so durch die Medien geistert. Ja. Und also ich glaube, man kann sich auf beide Seiten stellen. Man kann sagen, okay, ich bin da nicht im Thema drin. Ich weiß nicht, ob man sich immer noch auf beide Seiten stellen kann, was herausgekommen ist, aber so, es gibt halt Groupies. So, und diese Macht und der Erfolg ist so krass oder führt dazu, dass sich Männer Frauen aussuchen können und wirklich mit dem Finger auf die zeigen und die sagen, danke, dass du mich nimmst. So, das gibt es normalerweise im normalen durchschnittlichen Leben gibt es das nicht. So, wie man dann damit umgeht, siehe hier Tiger Woods oder so, der, keine Ahnung, der war ja da sexsüchtig mit tausenden Frauen oder hunderten, keine Ahnung. Die meisten Männer haben diese Option nicht, sondern zu behaupten, so, ich bin aber ein besserer Mensch, weil ich das nicht gemacht habe. Ja, du konntest es ja auch halt nicht. So, das ist halt was anderes, wenn man halt jemanden in die tatsächliche Situation bringt. Das gleiche Beispiel wie mit der Frage in dem Polizei-Interview-Test. Was würdest du machen, wenn du den betrunkenen Freund anhalten würdest? Ja, theoretisch weiß ich, was ich da tue. So, praktisch, wenn ich in die Situation komme, anderer Schnack. So, und ja, eine sehr, sehr komplizierte Welt, in der wir leben. Und es gibt halt Smartphones, es gibt Social Media, es gibt viral. Und auch gerade mit TikTok. Ne? So, du kannst halt einen kalten TikTok-Account haben, machst ein Video, das geht viral. So, und auf einmal hast du da 20 Millionen Views drauf. Und, ja, und eine Karriere oder ein Leben ist dann mehr oder weniger vorbei. Ich verstehe die Angst vor diesem, halt bloßgestellt zu werden. Die Frage ist halt, wie man damit umgeht, ob man halt versucht, sich zu verstecken und sagen, ich mache eigentlich gar kein Wrestling und bin eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit, oder ob man so prominent in die Öffentlichkeit geht und sagt, pass mal auf, ich bin ein fucking Rockstar und ich baller die alle weg. So, und wenn dann jemand sagt, oh, da erhebt ihr eine Anschuldigung, dann sagst du, ja, okay, ich bin halt der Rockstar, guck mal, ich habe das schon 100-mal gesagt, dass ich das mache, und wenn du dich darauf einlässt, dann wo fängt deine Verantwortung an, ne? Und woher hört meine auf? Ist ja, ja, sorry, ich verliere mich hier in einem Monolog. ich denke an verschiedene Kommentare und das, ja, da gehe ich nicht weiter drauf ein, das sind alles Unwörter, die mir sozusagen in mir hochkommen. Und ich finde diese überhaupt, um das vielleicht abzuschließen, diese Diskussion über Verantwortung scheint mir sehr einseitig zu sein. Es gibt halt Opfer, ich sag mal, sexueller Gewalt und so, das ist schrecklich und das ist schlimm und das, die sollte es nicht geben. So, die gibt es aber. Es gibt aber auch so psychisch auffällige / kranke Personen, die sich als Opfer inszenieren. So, die sind im gleichen Pool. Und was mir aktuell, was ist aktuell so grundsätzlich fehlt, ist, dass die echten Opfer zu den Fake-Opfern sagen, brennt ihr eigentlich? Was fällt euch ein? Und da sind die tatsächlichen Feinde nicht immer oder nicht nur, was auch, halt die bösen, bösen Männer, sondern halt zum substanziellen Teil halt die pathologisch, psychisch kranken Frauen, die sich für Opfer halten oder sich so inszenieren, aber nachweislich keine sind. Und das ist immer die Frage, wann ist nachweislich? Sehr kompliziert. Mhm. Ja, ja, heavy, heavy shit hier, wo wir gelandet sind.
Ja, ist so. Ich hoffe, er verzeiht es mir, falls das irgendwann mal sehen sollte, aber jetzt nimmst du das Beispiel, ganz bekannter Fußballspieler vor ein paar Jahren, Loris Karius, war, also für die Fußballinteressierten, war 2018 im Champions League Finale für FC Liverpool. So, und jetzt zum einen mal dieser Fußballbezug, er macht 2 Patzer in dem Spiel, kommt später raus, ja, schwere Gehirnerschütterung und so weiter. Wie sich dieses Internet über ihn zerrissen hat, weil er in diesen paar Momenten nicht da war, was sich später rausgestellt hat, okay, ja, war auch eine medizinische Ursache dahinter. Die eine Sache, Internet zerreißt sich. Dann irgendwann später kommt er mit der Sofia Tomalla zusammen, wird dann auf irgendeinem Boot mitten auf dem Meer von irgendjemand mit was wahrscheinlich einem geisteskranken Zoom an der Kamera abfotografiert mit einer anderen Frau. Bumm, dieses Ding mitten auf der Bildstartseite und plötzlich wieder voll in der Öffentlichkeit drin und so, wie kannst du nur und hin und her und was ist das für eine Frau? Und dann finden die auch noch raus, was es für eine Frau ist und so weiter. Und da finde ich manchmal, willst du dieses Leben leben so, wenn du immer damit rechnen musst,
hat einen hohen Preis. Alles,
ja.
Hat einen hohen Preis. Auf der anderen Seite sind gerade Fußballstars, die werden ja sehr, sehr gut kompensiert für diesen hohen Preis, den sie zahlen, ihr Leben in der Öffentlichkeit zu geben. Aber jetzt ein deutscher Pro-Wrestler zum Beispiel, der wird ja nicht, der kriegt ja keine 100 Millionen Jahresgehalt. Und sagt, pass auf, ne, du kriegst das ganze Geld. Und es gibt halt viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und einfach keine Kohle dafür bekommen, sondern einfach irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und so gerade so über die Runden kommen. Und da ist natürlich dann halt schwierig. So ja. Die ganzen C-Promis und so, die das, die PR brauchen, aber gleichzeitig auch irgendwie denen, die schadet. Sehr schwierig. Mhm. Ja, krass. Das heißt, du bist jetzt kein Polizist mehr, sondern machst jetzt Menschen, hilfst Menschen, wie formuliere ich das richtig, ein so ausgewogenes Leben zu finden oder zu führen, dass sie in ihrem Beruf und in ihrem Unternehmen besser performen. Mhm.
Also wir haben vorher kurz drüber gesprochen, Unternehmen will wachsen. Du bist jetzt Unternehmensinhaber, du willst, dass dein Business skaliert wird. So, dann gibt's gewisse Maßnahmen, wo du sagst, okay, es gibt so Maßnahmen zur Skalierung wie mehr Mitarbeiter, baue jetzt Teams auf, baue Führungskräfte auf unter mir, steckt mehr Ausgaben ins Werbebudget rein, Branding-Maßnahmen, also beispielsweise der Markenauftritt und so weiter. So, das ist die eine Seite von der Sache. Dann gibt's noch die andere Seite und das ist die Person dahinter. Das ist die persönliche Leistungsfähigkeit von den Mitarbeitern, persönliche Leistungsfähigkeit von dir als Unternehmer, Selbstständiger, Geschäftsführer, wie auch immer. Und an dem Punkt setze ich quasi an und sage, okay, unternehmerische Maßnahmen schön und gut, aber die können nur zustande kommen, wenn du die volle Leistungsfähigkeit bringst, ja. Und habe mir dann immer wieder diese Frage gestellt, ja, was sind denn diese Faktoren, ich nenne sie Störfaktoren, ja, die deine Leistungsfähigkeit beeinflussen? Was unterscheidet jemanden, der jetzt morgens völlig leer, ausgebrannt, gerädert aufsteht und dann den ganzen Tag so da hängt, der trifft doch keine guten Entscheidungen, ja? Und was unterscheidet denjenigen von jemand, der jeden Morgen aufsteht und sich denkt, boah, geiler Tag, Tatendrang, let's go, ja? Dann in seine Firma fährt und einfach Bock hat, ja, da was Größeres draus zu machen. Und dann bin ich drauf gekommen, okay, was machen diese Personen, die außergewöhnlich erfolgreich sind? Ja, bin ich drauf gekommen, okay, die arbeiten eigentlich gar nicht so viel, wie der immer suggeriert wird. Die arbeiten ein bisschen weniger, aber die machen die richtigen Dinge und das in der richtigen Reihenfolge. So, das ist die eine Sache. Dann kümmern sie sich außergewöhnlich viel um ihre Energie insgesamt, also alles, was so das Thema Bewegung, Sport betrifft, sind in der Regel sehr aktive Menschen, sind da sehr ausgeglichen. Sie kümmern sich um ihre Ernährung, weil ich denke, jeder wird mir zustimmen, Ernährung ist ein absoluter Gamechanger, was deine Energie betrifft. Sie schlafen sehr viel, ist es beispielsweise bei Sportlern sehr weit verbreitet, ja, aber da geht's dann in Regionen, die brauchen den Schlaf, ja, weil sie einfach ganz anders trainieren. Du bist Unternehmer und kein Leistungssportler. So, aber sie sind erholt, sie kümmern sich drum, dass sie sich auch mal entspannen, auch mal runterkommen. Es ist immer so ein ausgewogenes Verhältnis von Anspannung und Entspannung, ja. Dann sind sie vom Kopf her so, dass sie sich irgendwann mal einer Sache verschrieben haben und sagen, okay, ich arbeite jetzt nicht an 5 Dingen gleichzeitig,
ja,
meine Geschichte, ja, sondern sie haben irgendwann gesagt, ich konzentriere mich auf eine einzige Sache und werde darin richtig, richtig gut. So, und das ist eine Entscheidung im Kopf. Also jeder muss irgendwann die Entscheidung treffen, das ist die Sache, in der ich gut werden will. Und du kannst es nicht in 3 Dingen. Das funktioniert in der Regel nicht. Und dann gibt es noch so weitere Faktoren. Okay, die sind emotional sehr stabil. Ja, Thema Resilienz insgesamt ist eh so, ja, dass man sehr viel drüber reden kann, aber mit deinem Erfolg steigt auch Kritik und Ablehnung aus deinem Umfeld, wird immer so sein. Aber da gibt's so, ja, da geht sehr viel drum, wie gehe ich damit um, wenn die Kritik und Ablehnung von außen kommt. Also zum Beispiel, ja, kann ich mir verinnerlichen, dass Kritik immer von unten nach oben kommt oder zumindest, ja, negative Kritik, ja, und Ablehnung immer von unten nach oben kommt, weil jemand, dem es gut geht, der versucht dich nicht nach unten zu ziehen. Der erfreut sich an seinem eigenen Leben. Ja, so die eine Sache, dann geht's noch drum, ja, vielleicht 2 weitere Dinge noch, er hat die richtigen Gewohnheiten irgendwann für sich entdeckt, also das, was wir vorher gesprochen haben, der macht keine Hauruck-Aktionen über 3 Tage und denkt jetzt, da kommt der Riesenerfolg raus, sondern der weiß, wenn er diese eine Sache über einen langen Zeitraum immer wieder tut und immer wieder kleine Erfolge aufbaut, dass die in Summe irgendwann zu Ergebnis X führen werden. Also der kann sehr gut antizipieren. Dann gibt's als letzten Bereich vielleicht noch so insgesamt dieses Thema, was sagt dein Kopf, von was bist du überzeugt? Ist die Idee, die du hast, möglich oder sagst du, nee, wird eh nie was? Ja, also moderner Begriff Glaubenssätze.
Ja, Mindset und Glaubenssätze. Ja, da bin ich tatsächlich, wir haben gerade über Markus Baulich gesprochen, nach dem Gespräch mit Markus immer wieder drüber gestolpert, dass Glaubenssätze tatsächlich wirklich limitierend sein können. Ich habe das immer so für Bullshit gehalten, aber ich glaube, dass da ist viel Wahres dran und viele Menschen, nicht nur viele Menschen, sondern ich auch, ne, glaube, dass die Welt auf bestimmte Arten und Weisen funktioniert, dann denke ich, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Und das, ja, ist ein entspannender Bereich.
Würdest du mir nicht zustimmen? Ich habe gestern Abend tatsächlich mich kurz so ein bisschen auch noch über deinen Werdegang informiert und war total überrascht, so was du in deinem Leben schon alles erlebt hast. Und würdest du nicht zustimmen, dass zu dem Zeitpunkt, wo bei dir, ich glaube, dein erstes Unternehmen hast du gegen die Wand gefahren, würdest du nicht zustimmen, dass du zu dem Zeitpunkt völlig andere Überzeugungen im Kopf hattest, komplett, wie heute, komplett, wo das Ding läuft?
Komplett, also, ja. Also
jeder sagt da immer so Hokus Pokus oder sonst was, aber du musst einsehen, dass du der limitierende Faktor im Unternehmen bist und da kannst du noch so gute Ratschläge von außen haben, wie mach dies, mach das, mach sonst was. Du wirst aber nie dazu kommen, wenn du den ganzen Tag so da hängst und denkst, oh, eigentlich, ich weiß nicht, ich bin eh nicht so der Durchzieher-Typ und weiß nicht, in der Vergangenheit hat auch nie was geklappt und eigentlich, ja, irgendwie läuft alles gerade so blöd in meinem Leben. Es funktioniert nicht. Deswegen sage ich immer, ja, die unternehmerische Seite, die eine Sache, und es ist verdammt wichtig, dass man sich da einen richtigen Rat holt. Ja, sind wir wieder bei Markus Andreas Baulig. Und auf der anderen Seite sage ich aber auch, kümmere dich um dich selbst, weil du kannst dir selber im Weg stehen. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass du unglaublich mehr aus dir rausholen kannst, wenn jemand von außen auf dich draufschaut. Ich hatte, seit ich 16 bin, immer in irgendeiner Form, nicht immer bezahlt, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich hatte in irgendeiner Form immer Mentoren an der Seite. Immer.
Ja, wo du sagst, mein erstes Unternehmen habe ich quasi an die Wand gefahren, nicht ganz richtig an die Wand gefahren, aber das ist nicht so erfolgreich geworden, wie ich das wollte, sagen wir es mal so. Man könnte aber auch an die Wand gefahren sagen. Aber in der Zeit habe ich zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe, gesagt, okay, ein Wecker ist was Bescheuertes, weil ich brauche ja den maximalen Schlaf und es macht keinen Sinn, mir einen Wecker zu stellen, weil dann bin ich ja nicht ausgeschlafen. Also habe ich als erste Amtshandlung quasi aus meinem Regular-Job den Wecker gecancelt. Und ich dachte, ich mache was unglaublich Smartes. So, und ein paar Jahre später denke ich so, okay, wer außer mir auf der Welt ist der Ansicht, dass man keinen Wecker haben sollte? Und alle Leute, die irgendwie, alle, von denen ich gehört habe, ich habe noch nie gehört, drop your alarm clock. Also aber 100.000 Mal, steh früh auf, um die gleiche Zeit, stell dir den Wecker um X, geh früh ins Bett, sagen 1000 erfolgreiche Menschen und ich war der Einzige, der ich könnte alles neu erfinden. So, hey, Wecker brauche ich nicht, das ist besser für meinen Gedanken. Das ist halt Quatsch. Manchmal muss man einfach das machen, so habe ich daraus gelernt, was die Leute sagen, was richtig ist. Und dann kann man, wenn man das verstanden hat, wie das funktioniert, dann adjustieren. Aber herzugehen und sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe zwar noch nie richtig was Großes gemacht, aber alle, die was Großes geschafft haben, die waren dumm, ich bin viel smarter und mache alles anders, ist vermutlich schlecht. Aber irgendwas muss man anders machen, weil man kann nicht die Kopie von jemand anders werden. Oder wenn, dann wird man eine schlechte.
Wir sind beim Thema, du hast heute andere Überzeugungen, wie es vor ein paar Jahren der Fall war.
Safe. Und das ist lustigerweise auch im Laufe dieses Podcasts, also jetzt nicht im Laufe dieses Gesprächs jetzt, aber wenn ich so gucke, was habe ich gedacht, was richtig und wahr ist in Folge 1 versus Folge 10, Folge 20, Folge 30, ist komplett unterschiedlich. So, weil ich einfach viel aus dem Podcast lerne. Mhm. Und jetzt heute, ich gucke mir jetzt nicht, also müsste ich vielleicht machen, so Folge 3, 4 oder 5 oder so, mal gucken, was ich damals geglaubt habe, was richtig ist und was ich jetzt heute denke. Mhm. Und deswegen ist es ganz lustig, wenn Leute kommentieren auf alte Sachen. Wenn ich so, ja, ich stimme voll mit dir zu. Ich stimme dir voll zu. Das, was ich da gesagt habe, das war dumm. Sehe ich heute ganz anders. Aber die Person hat es dann gerade an dem Tag gesehen, dass ich das gesagt habe und der diskutiert quasi mit dem historischen Ich meiner selbst. Und ja, da hat sich viel getan.
Ja, aber das ist doch die ultimative Erfüllung, wenn du sagen kannst, hey, da hat sich was in mir getan. Ja, ich bin jetzt ein anderer Mensch wie damals, ich habe dazugelernt, ich habe meine Fehler gemacht, habe daraus gelernt, fertig, aus. Ja, so ist für mich, also ich sage immer, Fortschritt macht glücklich, ist so.
Fortschritt macht, ja, verstehe ich. Wachstum für...
Ja, es gibt im Leben keinen, also viele sagen immer so, ja, ich drehe jetzt schon so lange auf der Stelle und hin und her. Nee, es gibt Fortschritt und es gibt Rückschritt. Es gibt nichts dazwischen. Gibt es nicht. So, und dann kannst du dich entscheiden, ob du in die Richtung gehst oder in die. Entweder jammerst du halt, und da gibt es doch diese Sendung Die Dinos, das fand ich früher als Kind, weil es ganz lustig, und da gibt es so eine Szene, wo man sagt, jammer, jammer, jammer. Ja, so ein großer Mentor, der mich so ein bisschen auf die Bahn gebracht hat bei der Polizei, hat mal gesagt, alle jammern immer, wie hat er gesagt, die Mitarbeiter kommen immer bei allem zu kurz, nur nicht bei der Arbeit. Genau, hat er gesagt. Ja, und so, und das ist ein Riesenthema, so
wahre Worte,
Riesenthema wahre Worte. Eigenverantwortung. Leg einfach mal da oben den Schalter um und sag, okay, ab jetzt, egal, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, ich habe dafür die Verantwortung, weil du es immer in der Hand hast. Immer.
Bin ich voll bei dir. Ich könnte sein, dass ich mich bei diesem Blitzbeispiel auf die andere Seite gestellt habe, aber das mache ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich nehme mal, natürlich ist das in mir, wenn du sagst, ich finde, keine Ahnung, Dortmund toll, würde ich sagen, ich bin Schalke-Fan. So. Oh, einfach um zu gucken, was passiert. Das mache ich so. Das ist halt auch ultra arschig, deswegen ist es sehr anstrengend, mit mir zu reden, weil ich halt diese Advocato-Diaboli-Position halt ständig natürlich einnehme, weil ich, um Sachen zu verstehen. Aber ja, so scheine ich zu sein. Hast du noch was du auf dem Herzen hast, was du loswerden willst?
Tatsächlich, also der Bereich Polizei haben wir, denke ich, ausführlich gesprochen. Wrestling genauso. Es ist einfach ein riesen Part in meinem Leben und ich finde es schön, auch nochmal von dir zu hören, dass du sagst, hey, für was willst du dich da verstecken oder so? Weil es gehört zu deinem Leben, hat dich gewissermaßen zu der Person gemacht, die du bist, und versteck dich dafür nicht, ja. Und dieser Bereich, was mich dann letztes Jahr noch bewegt hat, war so der Bodybuilding-Bereich. Mache eigentlich, seit ich Jugendlicher bin, leidenschaftlich Kraftsport. Und letztes Jahr wollte ich es mir dann nochmal zeigen und bin auf die Bodybuilding-Bühne, also im dopinggetesteten Sport, und habe mich da über ein Jahr fast auf den Wettkampf vorbereitet, stand dann am Schluss, glaube ich, 5, irgendwas% Körperfett auf der Bühne. Und das war so ein Ding, so, ich wollte da nie mit irgendjemand konkurrieren, sondern ich wollte einfach ein ums andere Mal so, meine Freundin hat den Kopf geschüttelt und hat so gesagt, was tust du dir da an? Obwohl die größte Unterstützung der Welt war. Aber ich wollte, glaube ich, einfach mir selber beweisen, okay, du bist jemand, der durchzieht. Ja, ich habe mein Wort gehalten, habe das Ding durchgezogen und das war für mich auch noch so ein Bereich, wo ich gesagt habe, nicht aus der Warte raus, wow, was bin ich wieder für ein toller Typ und jetzt hat er das auch noch durchgezogen, überhaupt nicht aus der Warte, sondern es war auch wieder so ein Learning, das ich jetzt heute wieder an Klienten weitergebe, wo ich sag, mach das Ganze nicht zu krass, weil das macht was mit den Hormonen, es macht was insgesamt mit deiner Leistungsfähigkeit. Das, also wer einmal in seinem Leben so eine Wettkampfvorbereitung durchgemacht hat und wirklich mal in so Bereiche reingegangen ist, wo der Körper in einen wirklichen Hungermodus reingeht und sagt, jetzt will ich nicht mehr, ja, der weiß, dass er sehr, sehr sachte damit umgehen sollte, wie er sich jeden Tag ernährt und wie er seinen Lebensstil insgesamt gestaltet. Also du kannst es wirklich, eigentlich kannst du es wie in so Phasen aufzeichnen. Am Anfang bist du noch so ein bisschen träge, weil du gewohnt bist, wirst du vielleicht mir auch zustimmen, wenn du mal Tage gibt, wo du ein bisschen mehr isst, dann sagst du, oh, heute eigentlich alles super und ich bin eigentlich gesättigt und mein Leben ist doch schön und so. Dann bist du nicht dafür bestimmt, dass du was Großes machst. Dann geht die Diät weiter, so die Wettkampfvorbereitung, dann merkst du irgendwann so, huch, jetzt wird's langsam ein bisschen unangenehm und dann entwickelst du so einen Drive und wirst, also es ist wirklich, wie, du wirst fokussierter. Ja, und du teilst dir deine Energie besser ein. Dann kommt irgendwann, wird dann die dritte Phase sein, ja. In der dritten Phase ist es dann so, dass du bis zur Mitte vom Tag denkst, boah, ich bin total fokussiert und so weiter. Und irgendwann, ab Mitte vom Tag sind da die Energiereserven aufgebraucht. Und die letzte Stufe ist dann wirklich den ganzen Tag gar nichts mehr. Was ich damit sagen will, ist, und das gebe ich jetzt heute einfach weiter, dass die Ernährung, deine tägliche Ernährung, nicht nur die Bewegung, sondern vor allem die Ernährung der ultimative Gamechanger ist, was deine Leistungsfähigkeit betrifft. Weil du sehr, sehr, also es wird immer viel darüber geredet. Ja, jeder sagt, boah, ja, du musst dich toll ernähren und hin und her. Ja, aber wer macht denn wirklich was in dem Bereich? Wer holt sich da wirklich Rat und sagt, ja, ich möchte mich so ernähren, dass ich jeden Tag volle Leistung bringen kann und im Sportbereich genauso, die schauen sich irgendeine Zeitschrift an und fangen dann an, hier das Workout von, ich weiß nicht, Urs Kalitschinski oder Ronnie Coleman oder Arnold Schwarzenegger von früher zu machen, aber du bist Unternehmer und kein Leistungssportler und außerdem solltest du nicht 2 oder 3 Stunden im Fitnessstudio verbringen, weil du danach platt sein wirst, ja, geschweige denn, dass nicht gesichert ist, dass du in der Zeit überhaupt produktiv warst, also auch da fahre ich einen Ansatz, 45 bis 60 Minuten und gut ist, ja.
Du hast gerade gesagt, Ernährung ist das Rückgrat eines mehr oder weniger guten Lebens oder ich glaube Leistungsfähigkeit, das hast du es genannt. Hm. Was ist denn eine gute Ernährung?
Eine gute Ernährung beginnt, also kann man jetzt zig Studien und das, also genau, geht das da alles in jede Richtung. Ich spreche jetzt mit dem, was ich sage, rein aus meiner Erfahrung. Kein Frühstück führt dazu, wenn du die erste Mahlzeit, also ist ja für jeden anders von der Uhrzeit her. Bei mir ist es so, in der Regel stehe ich früh auf. Ja, bei mir ist die erste Mahlzeit 12, 13 Uhr. Ja, in dieser Zeit merke ich einfach, dass ich morgen schon, ich bin viel fokussierter, weil ich gar nicht in die Gelegenheit komme, egal wie diese Mahlzeit jetzt aufgeteilt ist mit Eiweiß, mit Kohlenhydrate, mit Fett, egal wie die Makronährstoffverteilung ist. Ich komme gar nicht in die Gelegenheit, dass ich morgen schon so ein kleines Tief bekomme. Das ist einfach nur eine Gewohnheitssache. Du merkst irgendwann, oh, dieses Fasten tut mir und meinem Körper gut, ich bin leistungsfähig, ja. Dann ist so eine Ernährung, die ist ja nicht nur das, was du so die feste Nahrung zu dir nimmst, sondern auch die Flüssigkeit, ja. Also viel trinken braucht man nicht drüber reden, aber es ist zum Beispiel auch nicht gut, wenn du direkt nach dem Aufstehen dir direkt den Kaffee reinkippst, ja, und los und gib ihm, sondern da bin ich jetzt zum Beispiel jemand, geh erst mal raus an die frische Luft, kurz wach werden und so weiter, dann arbeite ich erst mal Und dann kommt vielleicht ein Kaffee nach einer kleinen Pause und so weiter. So.
Warum ist es nicht gut, den Kaffee direkt zu trinken?
Es ist beim Koffein in der Regel so, dass da erstmal Cortisol rausgestoßen wird und du da sehr, sehr drauf aufpassen musst, ob du jetzt quasi gleich das Koffein hinterher schiebst oder nicht. Und wenn du da jetzt gleich im Körper signalisierst, noch mehr raus, dann wirst du danach direkt in ein totales Tief reinfallen. Das ist ein großes Problem tatsächlich von vielen, weil halt für viele der erste Gang so quasi zum Kaffeeautomaten ist. Und da würde ich jetzt empfehlen, okay, trink erstmal Wasser, weil du in der Regel über die Nacht sehr, sehr viel Wasser verlierst und dann leicht dehydriert bist. Dann erstmal einen halben Liter bis Liter Wasser rein. Ja, und dann gehe ich, wie gesagt, erstmal in die frische Luft. So. Und dann von der Ernährung her insgesamt variiert natürlich auch sehr, ja, aber da kann ich jetzt nur, ohne zu tief ins Detail gehen, sagen, Protein ist sehr wichtig, übrigens auch für deine Stimmung zum Beispiel, gibt's auch zig wissenschaftliche Studien dazu, zum Beispiel für deine Stimmung, aber insgesamt auch für alle Prozesse, die so im Körper ablaufen. Dann die Kohlenhydrate ist zum Beispiel, wird auch oft verwechselt, dann sagt, ja, der Körper braucht die doch eigentlich nicht und hin und her, ja, aber zum Beispiel dein Hirn, ja. Mhm. Und dann sowieso, wenn du Kraftsport betreibst, also für mich ist es der absolute Wahnsinn zu sagen, okay, ich betreibe Kraftsport und nehme keine Kohlenhydrate zu mir, ja. Das mache ich mittags relativ ausgewogen, dann habe ich, also die ist schon relativ groß, die Mahlzeit, ja. Mhm. Dann dazwischen nochmal so eine kleine Pause, nochmal eine Arbeitspause, dann nehme ich einen kleinen Snack zu mir und dann abends wird ja auch oft gesagt, boah, keine Kohlenhydrate mehr. Ja, jetzt nicht nur für die Figur, sondern da sagen ja auch viele dann, das sorgt für so ein richtiges Tief und da kannst du nicht mehr schlafen, weil du ja quasi so viel Energie zu... Nee, überhaupt nicht. Ja, esse abends zum Beispiel auch relativ viele Kohlenhydrate noch und dann gehe ich quasi auch relativ früh zu Bett, schaue, dass halt die Mahlzeit nicht zu sehr vorm Schlafengehen direkt ist, sondern dass noch Zeit für die Verdauung bleibt und so weiter. Zum Beispiel rausgehen, Spaziergang machen nochmal, fördert auch die Verdauung und dann ab ins Bett und nächsten Morgen geht's weiter. Aber allein diese, also das zeigt einfach die Erfahrung bei mir, an meiner eigenen Person und auch mit anderen, allein dieses Frühstück auslassen, wenn du jetzt nicht gerade eine Person bist, die zunehmen will, dann ist es sehr, sehr förderlich für die kognitive Leistungsfähigkeit.
Ja, verstehe ich. Was ist eine gute Proteinquelle?
Ich bin ein sehr großer Befürworter von Fleisch, Fisch und Eierkonsum. Ja, könnte man jetzt sehr tief wissenschaftlich begründen, aber um es ganz einfach zu halten, bin ich der Überzeugung, dass viele, die sich beispielsweise vegan ernähren, nicht ausreichend Protein zu sich nehmen.
Ja. Was ist mit Shakes? Also Proteinshakes? Das ist ja so, gibt es ja für und wieder, aber bist du Freund von Proteinshakes oder Gegner?
Ich nutze sie zugegeben auch oft, aber oft aus der Situation raus, weil ich zum Beispiel viel unterwegs bin und so weiter und es da auch gut ist, aber man sollte sich bewusst sein, dass es jetzt nichts ist, dass die Qualität einfach sehr nicht gut ist, sage ich jetzt mal, von dem Protein, das da drin verarbeitet wurde und deswegen sage ich jetzt, es ist nichts, wo man sich vielleicht auf täglicher Basis in Unmengen zu sich führen sollte, aber es ist deutlich, deutlich besser, als wenn ich mich ungesund auf dem Weg ernähre, ja. Also ja, okay. Ist für Menschen halt sehr interessant, die sehr viel unterwegs sind, die sagen dir, ja, schön und gut, ich kann halt einfach nicht jedes Mal frisch kochen, ja. Die Premium-Variante wäre jetzt, dass du tatsächlich auf eine Food-Prep-Company zurückgreifst oder quasi zu Hause vorkochst, ist aber auch schon wieder ein Zeitfaktor, dass viele einfach sagen, ich nehme mir die Zeit nicht.
Ja, verstehe. Ja,
oder möchte mir die Zeit nicht nehmen.
Ja, spannend. Da würde ich sagen, gehen wir noch mal was essen und dann gucken wir mal, was es jetzt zu deiner ersten Tagesmahlzeit so gibt. Cool. Axel, danke, dass du da warst. Mega spannend und Daumen sind gedrückt für die Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Unternehmern.
Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mich gefreut.
Gerne. Danke. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Es hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber es sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich ein Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.